Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Review von AEW Dynasty 2025. Mein Name ist Markus Kronemann und bei mir ist der David Klos von Screen.de.
Ja, eine neue Dynastie oder eine alte? Oh, wollen wir mal gucken, ne? Ich kann auf jeden Fall garantieren, es wird heute sehr lustig, weil Markus und ich glaube, wir schätzen uns mittlerweile schon ein bisschen oder ein bisschen mehr. Aber wir werden uns heute auf jeden Fall streiten. Da bin ich 100% sicher.
Vielleicht. Schauen wir mal.
Das wird schon.
Ja, ich würde sagen, dann legen wir auch gleich mal los. Waren ja doch wieder eine ganze Menge Matches, über die wir sprechen wollen. Preview, also Zero Hour, gehen wir nur ganz kurz durch. Gab's zwei Matches, ein Party-Match, die Crew, oder ich weiß gar nicht, ob sie die Crew oder CRU heißen im Detail.
CRU.
Action Ready, Leo Rush zusammen mit Nick Wayne besiegen hier AR Fox und Top Flight, begleitet jeweils auf der einen Seite von Kip Sabian und Mama Wayne, auf der anderen Seite Layla Gray. Ja, ging so ein bisschen über 11 Minuten, war so das Party-Match. Und im zweiten Match der Zero Hour hatten wir ja die Rückkehr von Anthony Bones nach immerhin doch, ja, im Januar haben wir den zuletzt gesehen, also fast 3 Monate. Der hat hier sozusagen die Open Challenge von seinem ehemaligen Tag Team Partner Max Caster beantwortet und hat ihn auch in 40 Sekunden abgefrühstückt. Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, was man weiterhin mit Max Caster macht. Ich weiß auch nicht, was man weiterhin mit Anthony Bones macht. Aber wir werden es erleben.
Ich gebe zu, was man mit Max Caster macht, irgendwie gefällt es mir. Anfangs ging es mir tierisch auf die Nüsse, aber man hat es halt so weit hinbekommen, dass dieser unfassbare schlechte Schänd, ich bin auch kurz davor, den mitzuschänden. Weißt du, er ist halt der beste Wrestler alive. Und ich glaube, seine Zeit wird noch kommen, aber es ist halt wichtig, dass du präsent bist. Und ich glaube, da wird Bones eher ein Problem haben.
Ja, das mag sein. Ich weiß halt nicht, wo diese Open Challenge Geschichte jetzt noch hinführen soll. Aber
irgendwann gewinnt, dann ist
was irgendwann Großes. Gewinnt er mal ein Match, genau. Ja, vielleicht nicht gegen den tatsächlich vermeintlich besten Wrestler der Welt. Der war nämlich hier im Opener. Und zwar die Own Heart Foundation, das Own Heart Foundation Turnier hat ja auch gestartet. Hatten wir hier einige Matches, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Finale wissen wir jetzt, wird es im Mai geben zu Double or Nothing und die beiden Gewinner werden so wie im letzten Jahr auch dann bei All In, in dem Fall bei All in Texas, ja, jeweils um den Frauen- bzw. um den Männertitel antreten. Und erstes Match hat hier gestartet, Will Ospreay gegen Kevin Knight. Kevin Knight, der sozusagen eine Neuverpflichtung bei AEW, hat auch den verletzten Jay White jetzt hier kurzfristig ersetzt, der ist mit einer gebrochenen Hand außer Gefecht und ich glaube, so viel kann man mal vorweg sagen. Also Kevin Knight hat hier eine sehr gute Figur gemacht in dem Match.
Ja, erstmal vorweg muss ich mal sagen, der Own Heart Cup, der liest sich dieses Mal besser als zuletzt, weil es sind halt viele Kandidaten dabei oder Kandidatinnen, wo ich denke, hätten es verdient oder könnten es halt gewinnen. Das finde ich sehr gut. Dass man jetzt halt mehrere Matches beim Pay-Per-View bringt, bin ich ehrlich. Das war für mich so ein bisschen, sagen wir einfach mal andersrum. 12 Matches sind verdammt viel. Wenn da jetzt 2 Stück bei Dynamite gewesen wären, anstatt hier auf der Karte, hätte ich nicht Nein gesagt. Aber das hier, ein dickes Ja, weil das wollte ich sehen. Auch weil ich, Kevin Knight, du kennst ihn wahrscheinlich schon seit 300 Jahren. Kennst du den ganzen Werdegang, hast ihn überall schon gesehen, ich nicht. Ich kenne ihn halt erst, seit er bei AEW auftritt. Und ich fand das cool. Also das Match war halt wirklich so, erstmal muss man sagen, die Crowd war in Philadelphia, war richtig gut an diesem Abend. Bei jedem Match. Also wirklich jedem Match. Da Hut ab davor. Das ist in Amerika nicht oft der Fall. Und Will Ospreay und Kevin Knight, das fühlte sich für mich weniger wie so dieses Standard-Turnier-Match an, als eher wie ein, wir stellen Kevin Knight vor und ins Schaufenster. Weißt du, was ich meine?
Genau, nein, ich glaube, so war es ja auch durchaus geplant. Also ich kenne Kevin Knight, der hat ja bei New Japan, also sozusagen auch bei Shibata unter anderem im LA Dojo trainiert, ursprünglich sogar auch mal sozusagen an der Westküste bei DeFi gewesen. Und ich habe den tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich bei den US New Japan, also bei den New Japan Strong Shows, habe ich den immer wieder mal gesehen. Also ich kannte den schon, aber ich finde, der ist auf jeden Fall jemand, der bei AEW auch sehr, sehr gut reinpasst, auch mit seinem Stil und seiner Athletik.
Ja, der gute Mann hat Sprungfedern in den Beinen. Das ist schon
absolut, also da gibt's ja,
beeindruckend.
Ich glaub, das haben sie ja auch bei Dynamite im Tag Team Match gehabt. Also der macht halt so Sachen wie, er springt halt einen Dropkick gegen den Typen, der bei seinem Partner auf den Schultern sitzt oder halt irgendwo anders auf den Schultern sitzt. Also ja, der hat eine gute Sprungkraft, der junge Mann.
Ja, und dahingehend fand ich das halt mit diesem Showcase-Match quasi gar nicht so verkehrt, weil das Match von der Story her war ja eigentlich so, Ospreay ist ja eigentlich der Top-Guy, aber Kevin Knight will sich behaupten und es war so ein bisschen, ich kann den Move, ich kann das aber auch. Und ich kann springen, ich kann das aber auch. Ich kann kontern, ich kann das aber auch. Und dass du halt dieses Match dafür genutzt hast, ich meine, es war ja klar, wer gewinnt, ist, ich glaube, kein einziger Mensch hätte jetzt gesagt, oh, Ospreay wird verlieren. Aber wenn du halt diesen Fakt nimmst und sagst, okay, es weiß eh jeder, wer gewinnt, dann lass es einfach richtig spektakulär machen und zeitgleich halt nicht nur Ospreay gut aussehen, sondern du hast mit einem Match hier eigentlich Kevin Knight als ernstzunehmenden Highflyer direkt etabliert. Direkt schon mal gezeigt, ey, guck mal, der kann mit einem Will Ospreay mithalten, großteils. Und das ist schon, das war super unterhaltsam zu sehen. Also ich fand das halt eher weniger spannend als super unterhaltsam und beeindruckend von der Athletik her.
Genau, also ich habe ja sozusagen als Fazit für mich zu dem Match auch notiert, die AEW-Fans wissen jetzt, wer Kevin Knight ist.
Ja, oh, guter Satz. Marketing. Nee, weil das ist ja gut. Und ich glaube, eigentlich war halt ein anderes Match geplant. So, muss man halt einfach auch sagen. Und anstatt, dass sie das Match absagen, haben sie gesagt, okay, Kevin Knight rein. Und auf der großen Bühne, ich meine, dem Publikum hat es auch gefallen. Und ich mochte es auch, als dann Ospreay irgendwann, der hat ja oft in Matches so diesen Moment, wo er dann so noch mal so ein, zwei Gänge noch mal höher schaltet. Und das war halt hier auch so im letzten Drittel der Fall, habe ich total geliebt. Das war super. Genau. Hast du den Moves aufgeschrieben?
Also ich habe tatsächlich, muss ein bisschen dazu sagen, ich habe ein bisschen ein außergewöhnliches Show-Setting oder Zuseh-Setting gehabt. Ich war tatsächlich mit meiner Freundin auf Urlaub. Also wir haben so ein Thermenwochenende gemacht und dadurch, dass sie eben montags immer frei hat, haben wir gesagt, dann machen wir halt Samstag, Sonntag, Montag. Und als ich das gebucht habe, habe ich so einen Kalender geguckt, habe ich gesagt, oh, da ist ja auch ein AEW-Pay-Per-View, da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Review hinbekommen. Und ja, es hat sich jetzt ein bisschen kurzfristig dann ergeben, also wenn wir zeitnah ein Review machen wollen, dann werden es wahrscheinlich wir beide sein. Und meine Freundin hat gesagt, ja, dann guck dir das Ding halt an. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen im Hotelzimmer, also es gab da auch einen normalen Fernseher, da habe ich einen Fire-TV-Stick mitgehabt. Und ich bin dann sozusagen hier mit Kopfhörern vor dem Fernseher. Ich habe mir gedacht, im Bett bleibe ich nicht liegen. Ich habe auch vorgeschlafen 3 Stunden. Also ich bin dann um 2 Uhr aufgestanden. Habe mich dann sozusagen hier auf einen Stuhl oder auf so einen halbwegs bequemen Sessel vor den Fernseher hingesetzt. Weil ich dachte, wenn ich im Bett liege, dann penne ich vielleicht weg. Und habe dann tatsächlich mir hier am Handy Notizen gemacht. Deswegen ich habe da so ein bisschen Abkürzungen drin, also ich hoffe, ich komme auf meine Notizen halbwegs klar. Aber ich habe mir doch einiges aufgeschrieben. Also es gab ja relativ früh mal Kevin Knight, für die, die ihn jetzt auch noch nicht gesehen haben, der hat einen Move, das ist der UFO Splash. Da springt er sozusagen, dreht sich hier in der Luft sozusagen um die eigene Achse und springt den Splash halt dann in die andere Richtung. Den hat er schon relativ früh gezeigt, hat er noch schon mal seinen Dropkick, seinen sehr hohen, ausgepackt, da hat Ospreay aber halt dann einfach gleich mal zu einer Spanish Fly verpackt. Dann gab es draußen einen relativ coolen Move, wo Ospreay eigentlich draußen außerhalb des Rings den Styles Clash zeigen wollte und Kevin Knight hat sich da nach Leibeskräften dagegen gewehrt, hat sozusagen
dafür gewehrt, gesorgt, indem er die Arme zusammengedrückt
hat. Genau, hat hier sozusagen die Arme verschränkt, dass er somit konnte Ospreay da auch nicht hinter den Armen einhaken und hat sich dann sozusagen hier aus dem Move aufgesetzt und hat das Ganze in einen DDT verwandelt. Also das war schon eine relativ coole Aktion.
Ja, es war vor allen Dingen flüssig. Also wenn man eins sagen muss, und es gibt auch nachher Matches, wo man halt sieht, wie schwer das ist. Also ich könnte es auch nicht. Und es können auch nicht viele, dass die halt so Move in Move übereinander übergehen lassen, ohne dass du das als Fan siehst oder dass es so ruckelig aussieht. Also dass du denkst, ah, das ist ein bisschen falsch gegriffen oder so. Und da sieht man auf jeden Fall, was für ein Talent Kevin Knight ist.
Also, ja, also der ist halt wirklich hochathletisch. Es war halt ganz zu Beginn, sie haben nicht so, also es hat so in den ersten paar Minuten hat sich so hundertprozentig immer alles geklickt und zusammengepasst.
Aber genau, sie haben sich dann nach und nach immer mehr, ne?
Genau, sie haben sich dann sehr, sehr schnell sozusagen aufeinander auch eingestellt. Es gab dann noch einen zweiten Versuch von einem Side Slash im Ring, der wurde auch gekontert. Da ist sozusagen dann ein Hurricane Runner draus geworden von Kevin Knight, dann hat er später auch nochmal so einen Top Rope UFO Splash gezeigt. Also der hat hier Osprey sozusagen ein bisschen auch in die Bredouille gebracht. Dann gab es einen relativ coolen Move, wo Kevin einen Springboard gesprungen hat in einen Auskarter hinein. Dann gab es sozusagen einen zweiten Versuch von einem Auskarter. Das ist allerdings in eine Backslide verwandelt. Und dann gab es aber sozusagen hier den Style Clash mit einem Two-Count, einen Auskarter und den Hidden Blade und ja, Will Ospreay sozusagen hier eine Runde weiter im Turnier, haben sich dann auch nachher noch, ja, gab es auch noch einen fairen Handshake, also sozusagen, ja, ein sehr, sehr guter Opener gewesen und Jim Ross, haben wir auch gehört, war im Kommentar für dieses Match. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen, also er war nämlich öfter auch bei Osprey-Matches dabei. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen rein, so wenn Osprey hier wirklich ja dann auch nochmal das All-In-Sein sozusagen hier auch, also sozusagen hier das, was bei der WWE eben das WrestleMania-Sein ist halt hier jetzt mittlerweile das All-In-Sein. Und ich habe so das Gefühl, also wenn hier Osprey tatsächlich der sein sollte, der das Turnier vielleicht gewinnt, dann wird das wohl so sein, dass irgendwie auch dann, ja, Jim Ross hier sein Kommentator sein wird. Der trifft jetzt übrigens hier in der nächsten Runde, ich glaube, das gibt's ja bei Dynamite nächste Woche, Brody King gegen Takeshita, haben auch beide sozusagen Backstage zugeguckt und ja.
Auf natürlichste Art und Weise,
was natürlich
halt Fernsehen gucken.
Ja, so halb, ja, wobei Takeshita hat schon relativ, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei der WWE, wo sie teilweise wie Eulen den Kopf um 180 Grad drehen, damit irgendwie hinter
aber
sich.
Ich weiß aber auch nicht, wie man es anders machen kann als Regie. Dass man halt beides sieht. Das ist halt.
Ja, du kannst eigentlich nur so irgendwie seitlich zeigen, dass du halt sagst, so, der steht halt hier vor einem TV und guckt sich das Ding an.
Aber es wird Takeshita sein, sind wir mal ehrlich. Das wird auf Takeshita Osprey hinauslaufen im Halbfinale.
Wäre natürlich, also ich glaube, dass das mir tatsächlich beides sehr gute Matches wären. Takeshita ist halt naheliegend, sagen wir so.
Ja, muss eigentlich, weil Brody King, der hat auch zuletzt viel zu oft verloren, bin ich ehrlich. Den haben sie jetzt mal einen Sieg wieder gegeben, um ihn wieder aufzubauen, aber den tut es jetzt auch momentan nicht weh, nochmal eine Niederlage einzustecken. Und Takeshita gegen Osprey, hey, nehmen wir doch alle, oder? Gibt es einfach zwei Stunden.
Kann man sich notfalls angucken, das Ganze, ja.
Apropos notfalls angucken. Hurt Syndicate. Weil beim letzten Pay-Per-View war das Match von den Downer. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Weil das ist jetzt so erstmal mein Problem. Problem Anführungszeichen, was ich habe. Beim letzten Pay-Per-View war es halt so. Da sind halt die Outrunners. So ein Team, was halt sagt, ey, wir würden gerne um den Titel kämpfen. Antwort ist, gewinnt erstmal ein Match. Dann kriegt ihr das Titelmatch. Sie gewinnen das Match, kriegen das Titelmatch. Jetzt Hurt Syndicate steht da, dann gibt's dann halt Big Bill und Brian Keyes und die sagen, ey, wir wollen um den Titel kämpfen. Hurt Syndicate sagt wieder, ey, gewinnt ein Match. Die gewinnen ein Match, okay, jetzt kriegt ihr das Titelmatch. Kann man so machen, wenn man das aber zwei Pay-Per-Views in Folge macht, fand ich das ein bisschen so, meh.
Ja, es war halt jetzt auch ein bisschen schwierig. Es sollte ja eigentlich hier gegen Lance Archer und Brian Cage gehen. Brian Cage ist ja nach einer Verletzung, ich habe eine Knieverletzung außer Gefecht. Jetzt hat man ein bisschen kurzfristig sozusagen umgeschwenkt auf zwei andere Gegner und hat sich da auch nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, die jetzt irgendwie sinnvoll aufzubauen. Also ich glaube, der Background war irgendwie so, Jericho war angepisst, weil sie schon öfter verloren haben und gesagt, jetzt
müssen sie
macht mal irgendwie was. Genau, jetzt beweist mir mal, dass ich noch was drauf habe. Dann gab es ja so diese schöne Szene, wie sie dann auch ja bei, ich glaube bei Dynamite war es, wo sie hier auch das Herz-Syndicate sozusagen hier, wo er hier Bobby Lashley in den Stuhl hingestellt hat, so guck mal zu und dem dann auch den Gegner vor die Füße geworfen hat. Und daraus ist jetzt sozusagen noch hier dieses Match entstanden. Plus, wir hatten ja die Geschichte zuletzt auch mit MJF, der ja von MVP ursprünglich eingeladen wurde zum Hurt Syndicate. Bobby Lashley und Shelton Benjamin sind da nicht so glücklich. Und MJF hat, das ist nämlich noch wichtig, auch im Verlauf dieses Matches, der hat gesagt, dass ich werde euch beweisen, dass ich sozusagen ja ein wichtiger Teil des Hurt Syndicate sein könnte.
Ja, ein Match, was bei mir viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Erstmal muss ich sagen, es war deutlich besser als das vom letzten Pay-Per-View. Hurt Syndicate, muss ich eh sagen, die sind halt over wie sonst was. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man diesen Moment verpasst, so den Trigger zu drücken. Weil die sind over, die sind eine Gefahr, die brauchen aber jetzt unbedingt eine Fehde. Und zwar eine richtige Fehde. Aber das Match selber war halt eigentlich für beide Teams gut. Beziehungsweise, nein, für drei Leute war es gut. Für Bobby Lashley war es gut, für Shelton Benjamin war es gut und für Big Bill war es gut. Weil Big Bill wurde als absolute Gefahr dargestellt, der, wenn er freie Bahn hat, sogar beide dominieren kann. Also von der Kraft her und von der Wucht her was aushalten kann. Brian Keyes ging halt ganz klar unter. Aber Big Bill, der hat eine gute Figur gemacht, oder?
Absolut. Und es ist ja auch so ein bisschen der Plan. Also aus Big Bill möchte man ja langfristig auch ein Top oder ein ja, zumindest sage ich mal, obere Midcard Babyface machen. Also das ist auch so ein bisschen die ganze Geschichte, warum der jetzt mit Jericho dabei ist. Der wird wohl irgendwann hier den Turn hinlegen. Und das war halt hier schon mal so ein bisschen ein kleiner Vorgeschmack, wie halt so ein Babyface Big Bill vielleicht aussehen könnte. Also der hat gleich mal zu Beginn ordentlich losgelegt, hat auch Lashley aus dem Ring rausgeclosed-lined am MVP, war im Kommentar, der ist dann sogar mal kurz aufgestanden, um seine Leute da mal ein bisschen zu motivieren, ein bisschen einen Schlachtplan zu formulieren. Shelton Benjamin dann sehr schön, so einen High Knee, aber gleich so in die Seile hineingesprungen, also so ziemlich brutal ausgeschaut, und dann war ein Brian Keyes da und der wurde halt mal ordentlich von Benjamin, ja, nach Strich und Faden vermöbelt, das auch dann draußen.
Das finde ich übrigens super, und wenn er seine Gegner gegen den Ring, gegen die Barrikade, gegen Ring, gegen Barrikade wirft, weil das hat sowas Wuchtvolles.
Ja, also Shelton Benjamin, dafür, dass der auch schon, ich glaube, jenseits der 45 ist, also der
das
ist
kann das wieder
der ist noch wirklich gut dabei.
Unfassbar. Also beide, aber ich finde bei Shelton, ich gebe so, Shelton ist für mich auch ein bisschen bei dem Team so der vermeintliche MVP. Ich finde, seit er bei AEW ist, der ist absolut beeindruckend. Ich schaue den wahnsinnig gern zu, auch jetzt, wenn er die Suplex zeigt, was für eine Kraft er das macht.
Das ist, genau, also Shelton ja, ich habe mal nachgeguckt, das ist Shelton 49 und Bobby Lashley 48, also
oh mein ja, Gott.
Paar Jahre mit älter nochmal als wir, also ich glaube mit 49, ich bin jetzt ich bin 42. Ich glaube, ich werde mit 49 nicht so aussehen wie die beiden.
Wir sehen jetzt schon 20 Jahre älter aus als die. Body wollen wir gar nicht erst reden. Das ist beeindruckend. Aber sie harmonieren auch super. Ich mochte zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob wir das so wichtig war, das Match nicht, ob wir da Zug um Zug durchgehen. Ich fand zum Beispiel am Ende, wo du gemerkt hast, ey, wir haben jetzt die Überhand, wir haben jetzt die Chance. Die harmonieren, also die beiden kommen für mich halt wirklich auch als Team rüber. Wo ich denke, ey, die sind Privatbuddies, die sind wahrscheinlich, gehen miteinander durch so das Feuer, das ist denen egal. Und im Ring reagieren sie halt auch schnell. Das ist dann einfach, okay, Bobby Lashley zeigt einen Move und dann direkt Shelton oder halt umgekehrt. Bei der Schussphase war das halt auch so. Da war einfach vorhin, ey, wir machen den jetzt fertig, alles klar, du, jetzt ich, bumm.
Und das genau, passt also halt für mich. Es gab zwischendurch dann noch schon ein bisschen von Big Bill noch so ein paar, ja, positive Momente, wobei Shelton Benjamin haben da nochmal schön einen German Suplex verpasst. Also das ist natürlich auch immer sehr spektakulär, wenn da so ein 2-Meter-Typ durch den Ring fällt, wobei Big Bill das dann auch sozusagen hier ja dann auch nicht verkauft hat. Das gab es dann noch so einen Spinning Sideslam für den Two Count. Und letztlich hat dann Bill auch hier sich Bobby Lashley geschnappt, gab es ein Snake Eyes und Clothesline nach draußen. Dann waren die beiden sozusagen draußen hier am Brawlen. Und plötzlich siehst du nur so und da auch wieder so ein bisschen, ja, bei der Regie ist manchmal auch ein bisschen Luft nach oben bei AEW.
Oh ja.
Da saß du so für einen Bruchteil der Sekunde, so war das jetzt hier MJF, dann hast du auch gesehen, da gab es irgendwo einen Schlag. Die Announcer haben das auch entsprechend, ja, hervorgehoben. Und wir haben dann aber eigentlich sozusagen eine Wiederholung gebraucht. Also es war tatsächlich so MJF, der sich ja angekündigt hatte, der war hier plötzlich in der ersten Reihe und hat hier Big Bill ja mit seinem Dynamite Diamond Ring eigentlich ausgenockt, wobei es hat dann auch in der Wiederholung war es jetzt mehr so eine ja, hat mehr wie eine Ohrfeige ausgesehen.
Ich muss sagen, das sah aus wie so ein Watschen.
Als so ein, genau, als ein wirklicher Punch, aber sozusagen die Idee war hier, also Big Bill, die große Gefahr ist außerhalb des Rings jetzt mal kurzzeitig, ja, destabilisiert, immobilisiert und im Ring, ja, die Hurt Syndicate haben das mitbekommen, waren doch nicht wahnsinnig glücklich drüber, gab aber trotzdem einen Suplex, einen Spear gegen Brian Keith und somit auch die Titelverteidigung, also die Geschichte mit dem Hurt Syndicate und MJF, die wird auf jeden Fall hier weitergehen in den nächsten Wochen noch.
Bin gespannt, wohin. Weil die Story war bislang gut erzählt. Muss man auch einfach sagen, das ist so eine der Stories bei Dynamite, die momentan am meisten triggert. Wo man gespannt ist, wo geht's hin, wo man das auch wirklich gut erzählt. Ich hoffe, es geht wirklich dahin, dass Hurt Syndicate halt eine richtige Fehde, also ein richtiges Gegnerteam als Fädenpartner kriegt, zeigt gleich MJF. Teil, am besten ein Teil davon wird, dadurch halt Zwistigkeiten innerhalb auch möglich, aber dass halt wirklich mal Storytelling reingebollert wird, wie sonst was. Und reingeballert wird. Wie kriege ich jetzt eine Überleitung hin zum nächsten Mensch? Ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt nicht so wenig Haare auf dem Kopf, würde ich einen Hut ziehen. Und zwar vor Julia Hart. Das nächste Match, Mercedes Moné und Julia Hart, weil ich möchte eigentlich vor beiden den Hut ziehen.
Genau, ist hier auch ein Own Hart Cup, Erstrunden-Match, also sozusagen hier auf der Frauenseite. Und ja, hat sich auch so in der letzten Woche, seit hier die Brackets bekannt gegeben wurden, hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert. Und ja, Julia Hart, also die ist auf jeden Fall, die hat sich zu einer richtig, richtig guten Wrestlerin entwickelt. Also dafür, dass die eigentlich mit relativ wenig Erfahrung gestartet hat, damals so mit diesem, ja, bisschen klischeehaften Cheerleader-Gimmick. Ja. Die hat sich natürlich gimmickmäßig stark und gut weiterentwickelt. Und ja, war hier auch im Ring, also es liegt natürlich ein Stück weit auch an Mercedes Moné, aber die hat hier durchaus ihren Part gespielt und ich glaube, das kann man sagen, die hatten ein richtig gutes Match, also vor allem gegen Ende hin. Das Publikum war da noch sehr hinter Julia Hart, also da gab es wirklich Chants.
Ja, war richtig,
und die wollten eigentlich tatsächlich hier gerne sehen, dass Julia Hart ja das Ding holt.
Ja, also was ich halt, das Match, es gab einige Unsauberkeiten. Das finde ich allerdings nicht so schlimm, weil das ist bei Julia Hart dieser Weg, den sie geht, den wir als Fans miterleben. Als sie anfangs bei AEW war, ich bin ehrlich, ich habe in ihr nichts gesehen. Und diese Frau hat sich Jahr um Jahr immer weiter verbessert. Es ist immer noch nicht alles perfekt. Erwarte ich aber auch nicht. Aber dieser Weg, den sie halt geht, der ist konstant. Die hört einfach nicht auf, sich zu verbessern. Selbst Kleinigkeiten, Entrance, sie fühlt sich groß an, sie macht das halt gut. Das Outfit im Übrigen hat mir sehr gut gefallen, das war so Lita-Style. Die findet ihren Weg, wo du genau weißt, okay, die wird mal echt ein Star, die ist auf dem Weg dorthin. Und Mercedes Moné, ich weiß, an ihr scheiden sich die Geister, aber ich verstehe das nicht mehr. Anfangs ja, aber was sie halt bei AEW leistet, ist der Hammer. Weil nicht nur hat sie einen Titel, den sie in der Wertigkeit nach oben versetzt und immer bedeutsamer macht, weil egal, wer den Titel gewinnen wird, das ist ein riesiger Push. Es ist aber auch, was sie mit ihren Gegnerinnen macht. Egal, ob es eine Harley ist oder halt jetzt eine Julia Hart. Das ist, egal, mit wem sie im Ring steht oder auch eine Statlander, sie lässt ihre Gegnerinnen richtig, richtig gut aussehen und größer aussehen, als sie vielleicht sogar schon sind. Und das zieht sie halt in der Division durch. Und seit sie da ist, liefert sie ab und macht das konstant. Und deswegen jetzt anstatt halt ein Review mal kurz ein bisschen Liebesbekundung an die beiden, weil da ist auf der einen Seite halt eine, die sich stetig verbessert und auf der anderen Seite jemand, der natürlich halt ein Star ist, aber der alle anderen unfassbar gut aussehen lässt. Es gibt auch eine Kleinigkeit, wo es halt Diskussionen bei Fans gab, wo ich auch der Meinung bin, dass man sogar einen Pluspunkt der Mercedes geben könnte, weil das Finish war, glaube ich, ein anderes. Ich glaube, das Finish war ursprünglich geplant, ist nur fan-hypothetisch, ne? Ist ursprünglich geplant gewesen, dass Julia tappen wird, aber die Reactions wurden ja so brutal laut und du hast halt gesehen, dass Mercedes hatte irgendwas zu Julia gesagt und da gab es halt anstatt da die Aufgabe, die eigentlich logisch gewesen wäre, auf einmal doch nochmal ein Roll-Up versuchen, dann doch statt eine Aufgabe ein Pin. Und ich glaube, das hat Mercedes on the fly gemacht. Ist nur eine Vermutung.
Es ist möglich. Also es gab dann zum Ende hin eben diesen Statement-Maker, also das ehemalige Bank-Statement. Und da gab es ja ziemlich viel hin und her und Richtung Seile und noch irgendwie Versuch zu pinnen, auch seitens Julia, wo dann wirklich auch die Fans ziemlich ausgerastet sind. Und ja, Julia hat dann nochmal sozusagen hier ein Cradle versucht und aus diesem Cradle heraus hat Mercedes dann sozusagen über so einen, ja, über so einen Lucha Cradle dann den, sozusagen den Pin geholt. Also das war auch sozusagen jetzt nicht so, wie du sagst, der dominante Tap-Out-Sieg, sondern halt so, ja, irgendwie hat sie es doch noch geschafft.
Durch die Erfahrung,
genau. Und das Match ging 13 Minuten und war eigentlich, ja, von vorn bis hinten, ja, mit entsprechender Action. Also Julia hat ja auch gleich zu Beginn mal hier sogar Mercedes, ja, wrestlerisch überlegen ist, wo es dann auch teilweise Meteoras nach draußen, nach innen gab. Also es gab da wirklich laufend entsprechende Action. Es gab dann so eine Crucifix-Bomb von Julia Hart. Dann haben sie auch mit den Submissions so ein bisschen hin und her getan. Also der Heartless und dann wieder Statement Maker und dann doch wieder Counter Heartless in den Finisher, Submission Finisher von Julia Hart hinein. Und ja, die Crowd ist an dem Punkt halt wirklich sehr dahinter gewesen. Also wir waren in Philadelphia, also es ist natürlich grundsätzlich eine sehr dankbare Wrestling-Crowd, auch historisch. Aber ja, die waren hier auf jeden Fall auf der Seite von Julia Hart auch.
Ja, und auch wichtig. Also ich finde, also generell die Crowd nochmal Lob, weil das haben wir halt leider nicht oft, gerade in Amerika. In Europa ja immer, aber Amerika ist ja schwieriger. Die hatten wirklich durchgehend Bock und die wollten halt teilhaben an diesem Event. Und bei diesem Match hast du es gemerkt, das war Monet anfangs auch angefeuert, Julia angefeuert, hin und her. Die Leute waren dabei, aber es war halt, je länger das Match ging, desto besser fand ich auch wurden beide. Und desto besser waren auch die Konter oder halt auch spektakulärer, gerade so in der Ringecke, wenn halt wirklich so What the fuck Moves kommen, die halt dich überraschen, die auf einmal so, wow, was war das denn jetzt? Und desto mehr hatten sie auch diese Crowd immer mehr unter Kontrolle und desto lauter wurden die Leute und desto mehr invested wurden sie. Und am Ende war das halt wirklich so, und das ist auch ein Kompliment an beide, und wer es nicht gemacht hat, wer jetzt nur die Review hört und erstmal wissen will, was war denn da, das Match sollte man sich anschauen, weil es war jetzt nicht das Herausragendste, aber es war von der Dramaturgie her so gut, dass du ein Match, wo eigentlich auch jeder, Gruß an Osprey, weiß, wer gewinnen wird, so spannend war, dass dein Kopf dir gesagt hat, ja, Moni gewinnt eh, aber dein Herz hat gesagt, ich möchte aber, dass Julia gewinnt. Und das ist ein Riesenkompliment.
Genau, und jetzt darf man nicht vergessen, also Julia Hart ist 23, die hat gerade mal so 2020, 21 zu trainieren begonnen und steht eigentlich erst so seit, ja, vielleicht mal 3,5 Jahren wirklich im Ring. Da war jetzt aber auch noch
Verletzung dabei.
Genau, da war auch noch Verletzung dabei, da war noch irgendwie so ein bisschen Pandemie-Phase dabei. Also die macht sich wirklich, das wäre auch jemand, wo ich sage, die wird vielleicht auch wirklich davon profitieren, wenn die mal auch 2-3 Monate vielleicht auch nach Japan nochmal geht, zu Stardom, da nochmal so dann jeden Tag im Ring steht. Aber die ist auf einem wirklich, ja, sehr, sehr guten Weg. Athena hat sich das Ganze natürlich angeguckt, denn es gibt jetzt hier sozusagen die andere Seite des Blocks, ist hier Harley Cameron gegen Athena, also Gewinnerin, mutmaßlich Athena wird hier.
Kann ich dich
was? Ja.
Ich frage dich jetzt halt Sachen außerhalb der Review, weil wir reden halt selten über AEW, weil es hören halt zu wenig. Also machen wir das hier. Als ich den Turnierbaum gesehen habe, habe ich nur gedacht, warum? Weil für mich als Fan, der natürlich alles besser weiß und alles besser booken kann, war klar, das Finale muss Athena gegen Monet sein.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also interessanterweise. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, also wenn wir sozusagen jetzt hier schauen, jetzt haben wir hier Mercedes weiter, auf der anderen Seite Harley Cameron, Athena. Und wir haben dann sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einerseits hier Jamie Hayter gegen Billy Starks und Thunder Rosa gegen Chris Statlander. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, nachdem All In ja in Texas stattfindet und sollte Athena sich jetzt hier durchsetzen und im Finale stehen, also entweder das ist hier Jamie Hayter oder ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so Thunder Rosa gegen Athena ist.
Ja, aber dann kann man auf jeden Fall
Monet verlieren lassen. Naja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht hier verliert und dass man dann hier sozusagen darauf aufbauend vielleicht sogar in Texas oder danach dann sozusagen ein Titelmatch das macht. Weil jetzt wäre sozusagen hier im Turnier und wenn du dann so ein, weil Athena ist ja sozusagen schon seit ewig langer Zeit Ring of Honor Women's Champion, Mercedes ist ja so hier der Belt Collector, also möglicherweise kannst du die Geschichte erzählen, so die die eigentlich ungeschlagenen Title versus Title Match oder sowas, dass du das dann irgendwo noch als Singles Match bei einem nachfolgenden Pay-Per-View bringst. Das wäre noch
eine Variante. Ich sehe es auf jeden Fall schwierig, weil was man machen könnte, natürlich, man könnte Monet verlieren lassen, aber für mich ist halt einfach im Kopf, Monet verliert nicht. Weil wenn die verliert, muss es halt dieses direkt zeitgleich der Titelverlust sein, weil das sowas Großes ist. Die hat halt ihre Reihe, ihre Serie. Natürlich, vom Booking her könntest du es klassisch machen, lässt Monet zum Beispiel auch ins Finale kommen, lässt dann Asina eingreifen, wird aber wahrscheinlich nicht passieren, passt ja nicht vom Charakter, also müsstest du es umgekehrt zum Beispiel machen, Monet im Finale, Asina im Finale, verliert aber wegen Monet, dadurch hättest du dann halt die Paarung Monet, Asina bei All In, aber es ist halt leider nicht das, was ich wollte. Und ich glaube, was die meisten Fans wollten, also ich hatte halt mich im Forum mal ein bisschen durchgelesen, alle wollten eigentlich dieses Finale. Also waren zumindest sehr sicher, dass es jetzt dazu kommen wird.
Genau, und du hast halt, in Wahrheit hast du halt zwei große Matches, die du zuerst bringen kannst, beide mit Mercedes Moné. Du hast halt einerseits hier Mercedes gegen Athena, wo du halt sagst, hier eben, ja, langjährige Champions und haben ja auch ganz kurz, glaube ich, mal ein Match bei NXT oder bei der WWE auch mal gehabt. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich das größte Match, das du bringen kannst, das größte Frauenmatch, ist halt wahrscheinlich hier Mercedes Moné gegen Toni Storm. Und das wäre einerseits natürlich das bestmögliche oder das größte All-In-Match, das du bringen kannst. Auf der anderen Seite natürlich Athena aus Texas. Ja, wenn du dich hier bei All-In irgendwie gegen Mercedes stellen könntest, wäre es natürlich auch eine coole Sache.
Wir sind gespannt. Ich gebe zu, so, wieder super Überleitung. Gespannt war ich nicht unbedingt aufs nächste Match. Und zwar das Trios-Match und die AEW World Trios Championship. Death Riders gegen Weighted FTR. Ich nehme es vorweg, bevor du jetzt ins Detail gehen darfst, weil das kannst du sehr gerne machen. Ich habe ganz vergessen, beim Gucken habe ich gedacht, so, ich habe ganz vergessen, wie gut Claudio, Pack und Wheeler, Jutta, als Trio funktionieren. Mich hat das Match mehr abgeholt, als ich gedacht habe, aber vor allen Dingen war es so, eigentlich möchte ich mehr von den dreien sehen, aber nicht als Death Riders.
Ja, ich meine, als Death Riders werden sie noch ein Stück lang, glaube ich, begleiten. Es war halt so ein bisschen, also wir hatten ja eine Vorgeschichte hier, Dex und Wheeler, die sich uneinig waren. Es gab so ein bisschen Knatsch auch schon mit Copeland. Also es war so mehr oder weniger klar, da wird irgendwie ein Split in die ein oder andere Richtung passieren. Das ist halt schon ein bisschen über dem Match geschwebt, aber nichtsdestotrotz, es war ein sehr, sehr gutes Match mit den Sechs. Und einerseits natürlich hier die Death Riders und natürlich FTR ist ein sehr, sehr gutes Team. Und ja, auch Copeland ist natürlich immer noch ein sehr guter Wrestler, der natürlich vor allem eine sehr gute Ringpsychologie auch mitbringt. Und was auch noch sehr schön war, Wheeler Yuta aus Philadelphia wird hier im Heimatstaat gnadenlos gehasst
von allen Fans. Er war sehr beliebt. Ja, die Crowd hatte Bock, nicht auf Wheeler, aber...
Na, die hatten Bock, lautstark und sehr lange Fuck You,
Jutta zu sagen. Hat das gesagt. Schön groß an den YouTube-Algorithmus. Ach, das gibt Ärger. Ja, aber das auch zu Recht, was Wheeler halt die ganze letzte Zeit gemacht hat. Es ist halt ein bisschen schade, dass das Match eigentlich... Die Story ging ja nicht um das Match, sondern die Story ging halt, wie du gesagt hast, um Weighted FTR eigentlich. Die Death Riders, die Champions... waren eher schmuckes Beiwerk, waren allerdings halt im Ring das, was mich am meisten abgeholt hat, zusammen mit den unfassbar kranken Dives, die Cash Wheeler immer macht, wo er gefühlt mit 400 km losläuft. ich mochte auch die Sequenz, als dann Claudio, Pack und Wheeler so in die Ringecke nacheinander gelaufen sind, also immer auf den Gegner, bum, 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 und direkt sowieso Ringelpits quasi.
Ja, das waren, glaube ich, so drei Runden, also Ich glaube, Claudio und Wheeler Yuta waren es wirklich jeweils drei. Ich glaube, bei Pack waren es nur zwei Runden, aber sozusagen, ja, die haben hier drei Runden European Uppercuts gespielt. Dann gab es noch einen Tombstone, glaube ich, von Pack hinten nach. Und dann gab es noch, ja, entsprechende Splashes von Wheeler Yuta und Pack auf Dex. Also das waren schon ein paar sehr coole Sequenzen dabei.
Kommt, haken wir das Ding ab. Wir reden über was danach kommt. Du, da kannst du das Finish sagen, dann hauen wir das danach an. Oder?
Eine Sequenz, die mir sehr gut gefallen hat, das war noch, da gab es eine Powerbomb von Dex gegen Wheeler Yuta. Und Pack ist ja für mich, also der macht ja teilweise Dinge. Wir haben natürlich einen Will Ospreay, wir haben Ricochet, wir haben jetzt einen Kevin Knight. Aber Pack ist für mich noch so, das ist halt nicht nur ein Highflyer, sondern bei dem ist halt bei allem, was er tut, immer so ein Snap und so eine, also der macht einfach in seinen Bewegungen so intensive Dinge. Und hier hat er auch wieder was gemacht, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich glaube, ich werde mir das wirklich in der Wiederholung nochmal irgendwie angucken.
In Whirlpool.
ja, nein, ich bin schon wieder zu Hause. Urlaub ist schon wieder vorbei. Aber da gab es sozusagen diese Powerbomb und Dex hat sich ein Cover gemacht und plötzlich kommt hier ein Pack nicht wirklich angelaufen, sondern mehr so angeschlittert und schlittert sozusagen in einen Crucifix-Pin hinein, den er dann auch gleich nochmal in den Brutalizer umwandelt. Also der macht immer sehr interessante Dinge.
Und immer sauber.
Und immer sauber, genau. Was ist im Endeffekt wirklich hier als Finish passiert? Cope, also Wheeler Yuta beim Ring mit Copeland, da soll es einen Spear geben. Yuta macht also einen Boxsprung oben drüber. Dex steht hier in der Ecke. Copeland kracht fast mit ihm zusammen, bremst sich aber nochmal ein. Wheeler Yuta kommt von hinten, stößt ihn sozusagen zusammen. Die knallen halt dann mit den Köpfen quasi zusammen. Es gibt das Poseidon Knee gegen Dex und ja, Wheeler Yuta pinnt hier Dex Harwood.
Der Klassiker quasi.
Sagst halt, okay, ja, Missverständnis, blöd, dumm gelaufen. Bisher hätten sie es fast geschafft, ja.
Hey, wir sind bei Wrestling. Du weißt genau, dass diese Aktionen erfolgen.
du weißt natürlich genau, es wird jetzt nicht so. Natürlich, sie helfen hier, also Dex liegt am Boden, Wheeler und Copeland helfen ihm hier auf. Es gibt die Umarmung. Und was passiert als erstes? Dex schnappt sich hier plötzlich Copeland und verpasst ihm einen Piledriver. Cash Wheeler ist natürlich ganz entsetzt, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Beugt sich auch runter zu ihm, schaut mal, wie geht's Cope, was ist hier los? Dex holt währenddessen hier zwei Stühle in den Ring. Wheeler, ja, stößt Dex weg, hilft Copeland auf, aber ist natürlich eine abgekartete Geschichte. Schnappt ihn sich, zack, es gibt mal hier die Shatter Machine. Dann gibt's noch einen Spike Piledriver auf einen der Stühle. Dann gibt's das Concerto. Auch hier nochmal irgendwie. Wheeler nimmt ihm hier auch den Stuhl weg. Denkst du noch so eine Sekunde lang, es geht doch zu weit. Nein. Wheeler ist derjenige, der ihm hier den Concerto geben will. Gibt's dann hinten drauf auch noch einen zweiten. Und dann auch sehr schöne Geschichte. Es kommen hier natürlich die Ärzte raus. Ja.
Neckbrace
und Trage und alles. Wheeler schnappt sich hier diese Neckbrace, legt sich die selber an, postet ein bisschen so hier mit den Dingen, sagt dann, Copeland braucht es dringender. Dex wirft währenddessen noch so die Trage um. Also, da waren sie.
Wheeler halt. legt sich ja vor allen Dingen auch
noch. Oder Wheeler auf die legt Trage. Sich, genau, Wheeler legt sich zuerst noch auf die Trage rauf. Ja, also, das natürlich hier, also in einem Copeland werden wir jetzt wohl, denke ich mal, zumindest ein gutes Monat oder länger nicht sehen. Und, ja, was wird's geben oder worauf wird's hinauslaufen? Wissen wir natürlich alle. Es wird irgendwann, es ist noch die Frage, wie kommen wir zu diesem Punkt? Es muss natürlich irgendwann hier, ja, Cope und Christian gegen FTR geben. Christian ja derzeit noch kein Sympathieträger. Also müssen wir mal gucken, wie der sozusagen hier zu seinem alten Kumpel wieder zurückfindet, aber ich gehe mal davon aus, das wird hier das große Tag Team Match werden und die große Fehde werden.
Ich meine, du machst ja auch, dass Christian sich ja quasi von seiner Entourage ja entfernt. Dass er
genau.
Ja auch mit Nick Wayne halt Stress hat und das wirst du ja wahrscheinlich irgendwie jetzt als nächstes auflösen. Dadurch wäre er wieder frei.
Genau, und wenn du jetzt hier natürlich auch gesagt hast, also du wünschst dir jetzt hier auch das Hurt Syndicate in der Fehde, weil das war ja so ein bisschen auch so der Aufhänger, wo FTA gesagt hat, wir haben jetzt ein paar Monate lang hier nicht uns auf die Tag Team Titel konzentriert, weil wir dir hier helfen wollten, den World Title zu gewinnen, jetzt hast du es hier nicht geschafft. Dann hat Copeland gesagt, ja, dann holen wir uns halt die Trios Titles. Also es wäre natürlich naheliegend, sage ich mal, wenn jetzt hier irgendwie vielleicht FTR auch wirklich sich wieder auf die Tag Team Titel konzentrieren, sich die vielleicht sogar holen und dann hättest halt hier nochmal, sage ich mal, die schöne Geschichte, wo hier Cope und Christian gemeinsam sich vielleicht sogar dann die Tag Team Titel holen können langfristig. Wäre halt eine Fädenoption, die du jetzt
also Titel müsste sind für mich nicht haben, aber ja, so als Tag Team, klar, will ich die wieder sehen. Bisschen mein Problem, ja, ich hasse das mal, so der Mecker-Kopf zu sein. Der Heel-Turn war eigentlich richtig gut gemacht. Das haben alle Protagonisten wirklich super umgesetzt. Auch von der im dramatischen Aufbau und so. Das Problem ist einfach nur, dass du bei Dynamite halt diese Segmente hattest. Und dadurch klar ist, okay, wir wissen halt, es wird da irgendwie entweder der Split oder der Split. Ein Split wird kommen. Und ich glaube, hättest du nicht diese, wir machen diese Gruppentherapie und sprechen uns aus und sprechen darüber, was unsere Motivation ist, gemacht, sondern das einfach weggelassen. Nur diesen einen kurzen Moment, wo Dex halt gegangen ist, hat es schweben drüber lassen, so ein bisschen, ey, komm, wir raufen uns zusammen, es tut mir leid, aber in Wahrheit hat sich das dann so im Hintergrund manifestiert. Dann der Heel-Turn, dann die Erklärung der Motivation und es wäre viel größer gewesen.
Ja, also bin ich bei dir auf der anderen Seite beim Wrestling. Wir wollen natürlich sozusagen schon ein bisschen auch wissen, wo es hingeht, damit wir dann, wenn wir es bekommen, sagen können, ah ja, genau.
Ich hab's immer gewusst,
dass das ist das Ding.
Apropos, ich habe immer gewusst, dass Tony Storm das nächste Match gewinnen wird.
Ja, und ich habe auch immer gewusst oder ich war mir sehr sicher, dass die mit Megan Bain ein sehr gutes Match abliefern wird. Aber bevor es sozusagen hier zum Match geht, natürlich, wir waren hier in Philadelphia und für alle, ja, ich sag mal zumindest Kinder der 80er und vor den 90er oder alle, die halt mal die 48. Wiederholung irgendwo im Fernsehen gesehen haben, natürlich Philadelphia, die Stadt von Rocky, also aus dem berühmten Boxfilm. Und wir sehen hier eine Trainings, sozusagen ein Trainingsvideo von Tony Storm beim Trainieren. Das ist jetzt leider hier nicht gegen die Rinderhälften geboxt, aber ja.
War zumindest dasselbe Jogginghemdchen und Co.
Ja, genau. Sie war sozusagen hier im Sylvester Stallone Rocky Outfit unterwegs, kam dann auch so mit einer Boxingrobe raus und sehr schön auch hier Luther, der Butler Luther hier als Mickey, also als der alte Trainer vom Rocky. War eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nichtsdestotrotz, also Megan Bain hat da weniger Bock auf diese Spielchen gehabt, hat sie sich hier gleich mal, ja, die hat sie halt entsprechend überwältigt, hat sie auch im Vorfeld einmal gepinnt und ist ja, seit die eigentlich da ist, wirklich so dieses dominante Powerhouse und hat sich da auch mal wirklich ordentlich, ja, an Tony vergangen, kann man mal sagen. Gab auch ein Tobi nach draußen, das gleich mal Luther / Mickey sozusagen hier ausgeschaltet hat. Aber da Tony Storm dann das erste Mal sozusagen hier die Gelegenheit am Schopf gepackt oder beziehungsweise am Hintern von Luther und hat sich dann sozusagen über Luther, also an Luther, der schon sozusagen außer Gefecht war, abgestoßen, gab es einen Spinning DDT
nach draußen.
Das war ein cooler Spot. Das war ein ziemlich cooler Spot, genau.
Du darfst es dir aussuchen. Möchtest du den Adrian Rocky, der ein bisschen grumpy ist, oder möchtest du den fröhlichen Rocky haben? Was willst du? Willst du fröhliche Version oder willst du Meckerkopf?
Na, mach ruhig die Kritik.
Okay, ich habe schon immer gewusst, dass Tony Storm gewinnen wird, weil ich habe schon immer gewusst, dass eine Fehde, in der ein Kontrahent eigentlich nichts wirklich sagt und keine richtige Motivation sagt, schwierig ist, um wirkliche Spannung aufzubauen. Und dann habe ich auch immer schon gewusst, dass leider Gottes man bei AEW oft dazu neigt, wenn man einen brutalen Kontrahenten oder Kontrahentin aufbauen möchte, diese das Match so dominiert, dass es manchmal too much ist. Und ich habe immer gewusst, dass das hier kommen wird. Jetzt höre ich auf mit. Ich habe immer gewusst, weil das Match an sich fand ich voll okay. Also ist das jetzt negativ an, als es ist. Es ist wirklich voll okay. War unterhaltsam. Nur die Dominanz von Megan, die war mir einfach viel zu viel. Dafür, dass Tony Storm halt diese Schlacht oder Schlachten hinter sich hat, dann hast du halt Megan, die absolut beeindruckend ist, was für eine Kraft sie hat, aber du siehst dann halt einen Move, Pause, stolzieren, posieren, Move, Pause, stolzieren, posieren, Move. Kannst du machen, nur nach der 7., 8. Minute wird es mir ein bisschen langweilig, weil halt Tony Storm hat halt wirklich 2/3 des Matches eigentlich nur Hope-Spots gehabt und wurde dann halt niedergeschlagen, um Megan natürlich viel bedrohlicher aussehen zu lassen. Aber ein wirklicher Kampf war erst gegen Ende zu sehen, für mich.
Ja, es ist halt so die alte Hulk Hogan in den 80ern gegen irgendwelche Monsterformel. Also jetzt hat er irgendwie im Vormonat das Monster besiegt. Jetzt gibt's ein neues Monster und den Schwung nimmt er aber nicht mit. Also da wird er natürlich entsprechend verprügelt. Gab dann auch sozusagen Test Press soll's geben. Da gab's dann mehrere so Overhead Belly to Bellies. Also der hat hier wirklich entsprechend ja auch Kraft an den Tag gelegt. Luther hat sich dann irgendwann wieder regeneriert und es war ja auch Penelope Ford hier mit Megan Bain am Ring, die hat er sich dann einfach irgendwann geschnappt und weggetragen. Tony hat dann auch einen Test Press sozusagen ja hinbekommen und war dann ein bisschen dominanter. Also es gab dann einen DDT, es gab so einen Indian Deathlock, STF. Und dann gab es irgendwann so das erste Mal, so wo ich habe mich sehr zusammengerissen, nachdem ich nicht alleine im Raum war und noch eine schlafende Person da war, dass ich nicht laut aufschreie. Aber es gab dann so einen German Suplex vom Turnbuckle. Und da ist
Megan,
glaube ich, um Haaresbreite nicht am Kopf und Nacken gelandet. Also die hat sozusagen diese ja Rotation nach hinten ganz, ganz, ganz knapp noch irgendwie geschafft, aber es
ja, nicht ihr Glück war ja quasi, dass sauber. Ihr Glück war ja quasi, dass sie den Kopf schnell in den Nacken gelegt hat. Also so
genau.
Gestreckt hat.
Genau.
Hätte die halbwegs normal gehalten oder nach unten gehalten, das wäre dann, glaube ich, da wäre es mit dem Nacken gewesen.
Wäre die genau am Nacken gelandet. Aber ja, Referee auch gleich bei ihr gewesen. Also die war dann nach sehr kurzer Zeit auch gleich wieder auf den Beinen. Gab dann auch sozusagen einen Spear Versuch, der ist daneben gegangen. Dann gab es noch wieder einen German Suplex. Dann gab es sozusagen wieder einen German Suplex von Megan Bain mit einem Falcon Arrow. Also da ja, hat sie schon ordentlich entsprechend was an den Tag gelegt. Wollte dann hier in Finisher, also diesen F5, diesen Fates Descent zeigen. Das wurde aber in Crucifix gekontert. Dann gab es noch einen German Suplex. Dann gab es hier Running Hip Attack, Running Hip Attack, Running Hip Attack, Running Hip Attack. Ich glaube, vier hintereinander. Und ja, dann auch noch sehr schön Storm Zero. Und ja, die neue, was ist das neue heiße Ding in Japan und natürlich auch bei EW Kickout bei 1. Da war die Crowd natürlich dann entsprechend auch dahinter.
Bei Megan passt das aber auch. Also halt, wenn du sagst, das ist ein Monster, dann ist es okay, wenn der bei eins auskickt.
Genau, dann soll es hier noch einen Storm Zero geben. Da gab es dann Back Body Drop, noch eine zwei Lariats, eine Sit-Down Powerbomb und dann soll es hier, also da wäre eigentlich schon so die Geschichte erzählt gewesen, okay, jetzt hat hier Tony Storm sozusagen verloren. Soll es hier nochmal diesen Fate Descent Move geben. Und da allerdings, deswegen unterstütze ich fast ein bisschen deine Theorie von dem Audible von Mercedes Moné vorhin, weil es war eigentlich fast das gleiche Finish wie im Frauenmatch zuvor. Es gab nämlich einfach hier aus diesem Fates Design heraus einen Cradle und Tony Storm kann sozusagen hier nochmal gewinnen und den Titel retten.
Ja, und wirkt danach fast schon schockiert, dass sie es geschafft hat. Ich weiß nicht ganz, wie ich aus dem Match rausgehe. Es war auf jeden Fall wieder beeindruckend, was Megan Bain drauf hat. Das wusste ich aber schon vorher durch die Statlander-Matches. Es ist nur halt schwierig, dass du auf der Card, finde ich, hast du sehr viele Matches, wo du eigentlich schon weißt, es kann gar nicht andersrum ausgehen, vom Sieger oder von der Siegerin her. Und bei Megan fehlt mir eine Sache, die kann man sehr schnell ändern, aber ich brauche einen Charakter. Ich weiß gerade nicht, wofür die steht, außer ich bin groß, ich bin da.
Weißt du, was ich meine? Es haben ja auch Leute gesagt, also das wäre eigentlich fast sinnvoller gewesen, wenn man die hier irgendwie mit Mariah May zusammengespannt hätte, sozusagen die hier irgendwie sagt, ja, ich hab's halt jetzt nicht geschafft, aber meine Geschichte mit Tony Storm ist noch nicht zu Ende. Ich hole halt jetzt aus Stardom, wo ich selber war, mir jetzt ein Monster her und die soll quasi hier Tony Storm verprügeln. Hat man jetzt nicht gemacht, ist man einen anderen Weg gegangen. Megan Bain finde ich gut und ja, die will ich natürlich auch irgendwo entweder für sich sein oder man müsste halt, weil ich glaube mit Penelope Ford in allen Ehren, aber das ist halt jetzt nicht so das ultimative Power-Duo.
Das ja, heißt, vor allen Dingen, es wiederholt sich dann oft diese Abfolge, weil du weißt, wie bei Britt Baker damals oder sonst was, wenn Anhängsel da ist, weißt du, okay, die Matches laufen so ab, so und so, dominant, eigentlich gut, irgendwann greift aber Anhängsel ein, dadurch gewinnt man. Und das immer und immer wieder. Also die Gefahr ist einfach zu groß.
Genau, also mal sehen, wo Megan Bain hingeht, aber ja, hat mich hier ganz gut überzeugt und würde ich natürlich auch gerne mehr von ihr sehen. Ja, und mehr sehen oder mehr gesehen haben wir auch im nächsten Match. Das war sozusagen schon das dritte Match in der Serie, auch hier on Hard Cup. Erster Rundenmatch, Kyle Fletcher gegen Mark Briscoe und ja, auch ein Kyle Fletcher sagt, ich wäre hier nicht nach Zeit bezahlt. Also der startet gleich mal direkt mit einem Dive.
Erstmal kam er ja, also nicht im Pink, sondern im Rosa raus, aber passend zum Owen Hart Cup, ne?
Genau.
Er war der Einzige, der es richtig durchgezogen hat.
Stimmt, ja, genau. Ja, Don Kelly ist auch im Kommentar, es soll auch gleich mal hier den Brainbuster, also eigentlich einen Finisher geben. Mark Briscoe auch hier verwandt das Ganze gleich mal in einen Cradle. Dann habe ich mich sehr amüsiert als ja Hörer der Brian and Vinny Show beim Observer. Da haben sie nämlich vor kurzem erst, und ich weiß ja, dass Don Kellis jemand ist, der das auch hört. Ist ja auch ein alter Freund von Lance Storm, der ja auch bei Figure 4 bei der Observer-Seite mitarbeitet mit der eigenen Show. Und da gucken sie gerade alte Mid-South-Shows. Und da gab es letztens eine längere Diskussion über den Begriff des Judo-Jobs, weil, glaube ich, Tess auch mal vor kurzem irgendwie bei einer schon gesagt hat, dass es absoluter Schwachsinn, es gibt ja im Judo überhaupt keine Jobs, aber ich glaube, seit den 60er oder 70er Jahren gab es halt entweder den illegalen Judo-Job oder den illegalen Karate-Job. Und mich hat das ein bisschen gepoppt, dass hier sozusagen als Mark Briscoe hier so ein bisschen seinen Redneck-Kung-Fu auspackt, Don Kellis im Kommentar gleich mal hier sagt, ja, es war ein illegaler Judo-Job, was er hier gemacht hat.
Ja, das Problem ist, es gab noch mehr zum Schmunzeln. Ich komme jetzt erstmal drauf. Also Briscoe nimmt ja immer einen Stuhl, um halt ihn als Rampe zu benutzen. In dem Falle war es halt, der Referee sagte, nein, nichts mit Stuhl. Dann sagte Briscoe, hey, dann werfe ich halt so viele Stühle rein, dass der Referee nicht mehr hinterherkommt.
Und hat auch gleich mal das Publikum angewiesen, hat gesagt, dass er aus dem Stuhl weggenommen wurde und gesagt, boot diesen Mann aus.
Ja, ja, genau. Und das war amüsant. So. Jetzt kommt aus dem Grinsen ein miesepetriges. Dieses Match hätte ich total abgefeiert, wenn es bei Dynamite gekommen wäre. Beim Pay-Per-View, bei einem Turnier, wo es darum geht, hey, der Sieger, der kann den Haupttitel kriegen, finde ich Humor ehrlich gesagt deplatziert. Weißt du, was ich meine? Ich hatte da echt ein Riesenproblem im Match, weil Kyle Fletcher wirkte halt eben nicht dieses... Er wirkte genau so, wie ich jemanden in einem Turnier erwarte. Wo ich sage, ey, der will das Ding gewinnen. Der hat ja unfassbares Tempo. Also generell, wenn der mal einfach einmal auch Moves zeigt, mehrere in Folge, wie schnell der macht auch den schnellsten Bodyslam aller Zeiten. Absolut beeindruckend, dieses Bissige und dieses Fiese. Ich liebe das, wie der sich darstellt. Aber da hast du auf der anderen Seite halt Briscoe, der ein super Typ ist, aber der halt eher so Comedy-Worker ist oder zumindest so eingesetzt wird. Und dann im Match halt auch noch Comedy. Ist das kleinkariert, aber ich fand das halt deplatziert.
Also was bei dir? Also ich finde ihn nicht wirklich einen Comedy-Charakter. Er ist halt, ich glaube, das ist halt einfach die Persönlichkeit von dem Mark Briscoe. Und wenn der halt sagt, so, vor allem man darf halt nicht vergessen, das war auch so ein bisschen, also es gab ja so mehrere Anspielungen an auch so alte ECW und Hardcore-Geschichten. Also dieses, ich werf mal ständig Stühle in den Ring, das gab's ja in den 90ern teilweise schon mit den Dudleys oder auch mit Terry Funk, die das gemacht haben. Da gab's, glaube ich, so eine Terry Funk Cactus Jack Geschichte oder was, Public Enemy, wo sie halt auch, wo im Endeffekt dann ja auch die Fans ihre Stühle in den Ring geworfen haben. Aber es hat auch, es gab dann auch zum Beispiel einen Cactus Jack Elbow von der Barrikade inklusive Bang Bang. Also es waren schon ein bisschen, ich sag mal, es war ein bisschen Hommage mit dabei. Wir haben uns übrigens, glaube ich, ich habe es hier in meinen Notizen, wir haben uns, glaube ich, ein bisschen geirrt. Also ich weiß gar nicht, ob Takeshita und Brody auch beim Osprey-Match zugeguckt haben. Hier haben sie auf jeden Fall zugeguckt, weil im
Kommentar... waren auf der linken Seite, das weiß ich nur im Stamm.
Ja, genau. Und weil sozusagen ein Kommentar hier auch, ja, Don Kellis darauf angesprochen wurde, also was wäre denn jetzt hier, wenn Takeshita gegen Kyle Fletcher antritt, und da hat er gesagt, nein, das wird sicher nicht in Frage kommen, das wird auf jeden Fall verhindern, also das geht natürlich gar nicht, dass hier Don Kellis Family Member aufeinandertreffen. Ja, und es gab halt, also es war dann wirklich einer von diesen Stühlen, war dann auch im Ring aufgestellt, und ja, Mark Briscoe nimmt ja auch die wildesten Bumps, hat dann gleich mal sozusagen hier mit dem Nacken zuerst, dieser hier, ich glaube, gepowerbombt, Suplex war es, genau, Suplex sozusagen mit dem Nacken zuerst auf diesen aufgestellten Stuhl, dann gab es ja noch mehrere Powerbombs auf den Apron und auch auf die Absperrung rund um den Ring, also Mark Briscoe hat hier auch ordentlich eingesteckt.
Ey, auf die Absperrung, das war ein krasser Bump.
Ja.
Also den kriegt nicht jeder hin, also, sagen wir mal so.
Ja, ich weiß nicht, ob du den hinkriegen willst.
Nee.
Aber Mark Briscoe, ja, der nimmt den. Es gab dann aber sozusagen im Ring, gab es dann auch einen Fisherman Buster noch für einen Two-Count von Mark Briscoe. Dann auch ziemlich fies so ein Snake Eyes von Kyle Fletcher, aber nicht oben auf dem Turnbuckle, sondern so halb geworfen auf den untersten Ringpolster. Und dann, ja, dann gab es hier noch einen Brainbuster auf den Apron, einen, so einen Sheardrop Brainbuster für einen Two Count. Den Froggy Bow haben wir da noch gesehen, gegen Ende hin auch nur für einen Two Count. Einen Death Valley Driver, aber im Endeffekt Fletcher setzt sich hier durch auch mit dem, ja, Brainbuster aufs, auf den obersten, sozusagen aufs oberste Turnbuckle.
Ich hoffe, das wird nicht sein neuer Finisher, ne?
Ja, gut, das wäre halt so der alte El Generico Finisher war das halt, den er halt bei der WWE zweimal im Jahr auspacken darf. Also ich glaube, beim WrestleMania Match gab's ja den auch. Ja, also den gibt's grundsätzlich schon, aber der sieht natürlich entsprechend brutal aus.
Ja, und dabei kann auch sehr viel schief gehen. Der Sieger geht absolut klar. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Turnierbaum, es kämpfen dann auf jeden Fall Ospreay gegen Brody King oder Takeshita. Und jetzt Kyle Fletcher ist weiter und zwar verdient. Es ist der richtige Sieger. Es war auch ein Match, was absolut unterhaltsam war. Nur für mich war es halt persönlich. Ist rein subjektiv, rein persönlich. Das war so eines der Matches auf der Karte, wo ich dachte, hey, bring es bei Dynamite, dann habe ich nicht so eine lange Nacht. Bin ich ja, happy.
Also ich glaube, wir kommen dann eh auch gleich darum, vielleicht warum dieses Match hier auf der Card war, aber auf jeden Fall nur der Vollständigkeit halber, also Kyle Fletcher sozusagen der nächste Gegner, ist ein bisschen unklar, auch wer es sein kann. Ja. Das ist nämlich hier zum einen der Hangman, Adam Page, und der trifft aber sozusagen hier auch gegen einen auf einen Wildcard-Entrant, also auf einen, ja, noch nicht angekündigten Namen. Da gibt es ja auch so Gerüchte, es könnte vielleicht ein Josh Alexander sein, der ja auch Richtung AEW erwartet wird. Also schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Es wird,
Hangman gewinnt.
Ja, ist halt die Frage. Also deswegen, ich glaube ich fast nicht, dass ein Josh Alexander wird, weil ich bin nicht so der große Freund davon, so, ja, eigentlich Namen mit gutem Potenzial zu bringen und die gleich mal verlieren zu lassen. Gab es ja auch so die Idee, es könnte vielleicht ein Jeff Jarrett sein, weil, ja, der geläuterte Hangman ist ja da vielleicht auch nicht so glücklich. Wobei jetzt diese, der ist ja letztes Jahr hier schon ins Turnier eingestiegen, Jeff Jarrett, als der alte Freund von Owen Hart. Also es wäre halt sozusagen hier jetzt wieder die gleiche Geschichte, die man eh schon letztes Jahr erzählt hat. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, wer sozusagen hier auch der Wildcard-Entrant sein wird.
Ja, wird spannend. Weniger spannend. Es tut mir leid, das ist heute halt öfters der Fall. War das nächste Match und ich weiß nicht, wie es dir ging. Das war jetzt nicht unbedingt eines meiner Wunschmatches beim Pay-Per-View. Es war Bandido, der absolut fantastisch ist, gegen Chris Jericho unter der Stipulation Ring of Honor World Championship gegen Maske. Und bei der Konstellation weiß jeder Mensch, was passieren wird.
Ja,
die Frage
ja
ist halt nur, wie du es machst.
Ja und nein, weil das ist, glaube ich, mit der Grund, warum auch der Pay-Per-View ein bisschen länger war. Das Match war nämlich mal angekündigt und dann hieß es irgendwie letzte Woche plötzlich so, ja, es ist noch nicht ganz klar, ob das Match jetzt wirklich stattfinden wird und ob das jetzt wirklich hier im Pay-Per-View ist. Und sie haben es dann auch von der Card mal wieder runtergenommen. Also bei Dynamite zum Beispiel war es wieder weg in den Ankündigungen und man hat es dann erst sozusagen Samstag bei Collision wieder bestätigt. Und da gab es halt die wildesten Gerüchte, was da jetzt genau los ist und warum jetzt dieses Match vielleicht doch nicht stattfindet. Die hatten ja schon mehrere Matches jetzt, glaube ich, gegeneinander auch bei AEW. Genau, es waren ja drei sogar, also eins schon im Jahr 2022 und jetzt auch im Februar. Und ja, also Jericho hat ja hier auch von Gravity, also vom Bruder von Bandido, sich die Maske geholt. Da waren ja auch sozusagen hier Mutter und Familie am Ring. Die waren jetzt hier auch wieder da. Also die Mutter und die Schwester von Bandido waren hier im Publikum.
Hat die Kamera auch sehr oft eingefangen.
Ja, ja, die haben da eine wichtige Rolle gespielt. Und ja, also sozusagen jetzt hier, das war die Stipulation. Bandido ja ein ehemaliger Ring of Honor Champion. Darf man nicht vergessen, der war sozusagen während der Pandemiezeit, hat sich hier den Titel von Rouge geholt und hat ihn dann auch nie verloren. Also der war dann verletzt, der Titel wurde ihm sozusagen aberkannt und jetzt ist er halt hier sozusagen wieder auf Titeljagd. Die wollte Jericho relativ kurz gestalten, also der erste Move des Matches war gleich mal ein Codebreaker, Dann gab's, also der schon für einen sehr knappen Count, dann gab's gleich hinten nach einen Lionsault auch nochmal für einen Two-Count. Und ja, dann war so ein bisschen die Bandido-Show. Also da hat er gleich mal gezeigt, was er kann. Auch hier mit
dem Kraft Flip, er hat,
wo er hier auch am sozusagen mit Kopfstand einem Move ausgewichen ist. Genau. Familie haben wir entsprechend gesehen. Und dann gab's einen angezählten, mitgezählten 60-sekündigen Vertical Suplex von Bandido gegen Jericho, der auch ziemlich beeindruckend war und auch da relativ knapper Count gewesen.
Generell, ich kann verstehen, warum man das Match nochmal bringt, weil Chris Jericho Matches sind, ich meine, der Mann ist nicht mehr der Jüngste, ne? Und ich glaube, wären wir in seinem Alter in der Form, würden wir einfach niederknien und sagen, jo, bitte. Aber er ist halt Wrestler und ich finde, im Ring hast du es halt die letzten ein, zwei Jahre immer mehr gemerkt. Und mit Bandido hast du halt einen Gegner, wo es irgendwie flippt. Also ich finde, Jericho sieht bei Bandido Matches eigentlich immer gut aus. Und auch wenn es mal hier und da Unsauberkeiten gibt, war es in diesem Match auch so. Also Chris Jericho hat wirklich gute Konter gesetzt und auch sich gut präsentiert. Aber mein Problem ist, da ist halt Bandido, der ist halt super stark. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, er zieht Jericho irgendwie durchs Match. Ich weiß, das ist schwierig gesagt und klingt auch so gemein, aber weißt du, was ich meine? Beim Zugucken, finde ich, sieht man das irgendwie.
Ja, also ich sag mal, Bandido hat natürlich sicherlich das Interesse, dass das ein gutes Match wird. Und der sagt halt einfach, also ich ziehe mein Ding durch und ich sorge halt dafür sozusagen, dass du halt auch deine Leistung bringst und dass das Ganze halt gut aussieht. Gab dann auch so eine Powerbomb nach draußen, also bei Ring of Honor haben wir einen 20-Count. Und ich habe das tatsächlich kurz mal vergessen und dachte mal, okay, jetzt ist der hier 9, 10, jetzt ist der ausgezählt und dann 14, war so.
Was ist da los?
Dann war so, ach so, Ring of Honor, ja klar, 20 Count, passt schon. War dann sozusagen bei 15 wieder drin. Dann gibt es dann natürlich auch so ein bisschen, ja, Jericho, der sich natürlich hier mit der Familie, mit Mutter und Schwester anlegt. Dann schöne Geschichte, so die 10 Schläge von Jericho in der Ecke. Dann will er hier einen Hurricane Runner bringen. Bandido fängt ihn aber auf, hält ihn fest. Denkst schon, es gibt jetzt irgendwie eine Powerbomb.
Das sah jetzt gut aus.
Und aus dieser Powerbomb, genau, schafft Jericho tatsächlich hier dann sozusagen den Hurricane Runner durchzuziehen. Bringt aber nichts. Es gibt den Gorilla Press von Bandido, der ja auch, also den macht er ja teilweise auch mit einer Hand. Bei manchen Leuten ein Frog Splash, also so ein bisschen die Eddie Guerrero-Hommage natürlich auch mit der, ja, alten Freundschaft von Guerrero und Jericho. Dann auch ein sehr schöner Move. Bandido springt sozusagen den Tornillo, also diese, ja, gesprungene Schraube und Jericho, ja, macht einen Codebreaker draus, also das war auch ein sehr,
der auch
sehr
richtig
cooler
gut
Spot.
Aussah. Ja. Also das ist das, was ich meine. Ich finde, Jericho sieht halt eine Matches mit Bandido unfassbar gut aus, weil ich glaube, Bandido lässt ihn halt wahnsinnig gut auch aussehen. Also der hat ein super Gespür für Timing und für Entfernungen und die beiden hatten einen super Flow und es war halt knackig anzusehen. Das ist überraschend, weil Jericho Matches habe ich zuletzt mal gemerkt, aber das Ding hat Spaß gemacht. Aber darf ich Richtung Finish gehen?
Ja, also wir sind eh schon am Weg dorthin.
Gut. Herrgott nochmal, wieso buckt man denn so etwas? Jetzt muss ich mal kurz, Wage Nummer 1, der zweite, der große kommt gleich. Nummer 1, warum zur Hölle buckt man ein Ding so? So, kurz zusammengefasst, Brian Keyes kommt, Jericho nutzt die Ablenkung vom Referee, holt hinter der Ringtreppe einen Baseballschläger hervor, schlägt zu, oh, Bösewicht, und holt sie halt so den Sieg. Wird gepinnt, durchgezählt, seine Musik läuft, er hat den Titel, alle feiern. Das haben wir tausendmal im Wrestling gesehen. Jetzt gilt anscheinend eine neue Regel. Man kann Minuten später sagen zu einem wildfremden Referee, der nicht im Match das Match leitet.
Also die kam ja raus, Audrey Edwards als hier, also Brian Keith kam ja raus, dann kam Gravity raus, dann haben die sozusagen gebrawlt und Audrey Edwards war ja nicht Referee im Match, aber ist hier sozusagen mit rausgekommen, um die halt irgendwie wieder, ja, wegzubekommen und Backstage zu kriegen, genau. Und dann
wird dann darauf hingewiesen, ey, also noch nicht mal Wrestler beschweren sich, sondern die Familie beschwert sich, da, ey, der hat einen Baseballschläger benutzt, das haben wir ja genau gesehen. Audrey, was? Nein, das darf doch nicht sein. Das ist doch verboten. Guck nach. Und sie finden den Baseballschläger.
Na, nicht mal das, sondern die, sozusagen, dass die Familie verlässt ihre Sitze am Ring, hüpfen sozusagen über die Barrikade, gehen mit Audrey Edwards dorthin. Und zwar, Jericho hat das halt jetzt nicht so irgendwie wie normalerweise unterm Ring, sondern sozusagen zwischen Ringpfosten und Ringtreppe in diesem Spalt. Und dann gehen die dort mit Audrey hin und für die ist das offenbar ausreichend zu wissen, die beiden wissen, hier ist ein Baseballschläger versteckt. Und dann gibt's aber auch nicht irgendwie die nachträgliche DQ, sondern der Referee besprechen sich dann und der Referee sagt dann, okay, ja, also Match muss hier halt nochmal beginnen.
Du hast das,
du hast halt normalerweise hast du halt das mit den, ja, jetzt mit einem Schlagring und der Bösewicht feiert dann und es fällt ihm irgendwie so der Schlagring aus dem Ring und der
Referee. Genau, also es fällt demjenigen runter. Du siehst, er hat es benutzt, aber hier ist es halt außerhalb des Rings ein Objekt und du sagst im Nachgang, sie hat ja nicht mal gesehen, dass er es benutzt hat, sondern sie sagte, ey, da ist was und die sagen, er hat es benutzt. Bitte starte nochmal neu. Und Referee sagt, okay, ich starte nochmal neu. Das geht ja so nicht. Und das darfst du niemals so bucken. Wir sind im Wrestling. Im Wrestling ist vieles unlogisch. Aber es gibt so, wie bei Horrorfilmen, es gibt so Grundregeln, die hinterfragst du nicht. Die stehen fest, aber die stehen halt für alle Filme fest. Und es gibt Grundregeln im Wrestling, die gelten für alle Wrestling-Matches. Wenn du das hier so buckst, brichst du eine unfassbar wichtige Regel, um halt Frust um Heel-Siege oder sonst was zu erzeugen. Theoretisch könntest du jetzt nach jedem einzelnen Moxley-Sieg, ich komme gleich zu Moxley, oh ja, und wie ich zu ihm komme, da könntest du eigentlich nach jedem Moxley-Sieg jetzt nachträglich sagen, ey, da hat doch jemand eingegriffen, ich habe das gesehen. Irgendeiner aus dem Publikum sagt das oder ein Kommentator sagt, wir haben das gesehen. Referee sagt, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ihr das sagt, nee, das geht so nicht, ich starte nochmal neu. Du kannst es ab jetzt bei jedem Heel-Sieg machen mit einem Eingriff. Das kannst du nicht bringen. Und ja, da bin ich vielleicht kleinkariert, aber das ist halt so gegen diese Grundregel im Wrestling, die wir alle kennen als Fans und die wir akzeptiert haben, die dazugehört, dass ich einfach nur dachte, wollt ihr mich verarschen? Das geht halt nicht. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Mich hat das unfassbar sauer gemacht in dem Moment. Weil in dem
also
Moment,
ich bin
Jericho gewonnen hat, wusstest du es ja schon, was gleich passieren wird. Nur das Wie, das ist eine Katastrophe.
Genau, also ich bin schon bei dir. Für mich war es auch irgendwie so, wo ich mir dachte, okay, ja, Bandido, also spielen sie jetzt hier WCW in den 90ern, Eric Bischoff, so alle Luchadors müssen irgendwie die Maske verlieren. Ich meine, gerüchteweise ist Bandido ein gut aussehender Typ, also vielleicht macht das sogar Sinn, den irgendwann mal ohne Maske zu sehen. Aber ich dachte mal, okay, jetzt kommt der hier sozusagen maskenlos dann an, weil ich mir eben dachte, also wie wollen sie das dann jetzt irgendwie, er kann ja maximal von Backstage irgendwie der Referee gelaufen kommen und sagen, ich habe das hier im Monitor gesehen und Achtung, da war mal was. Also die Art und Weise, wie das hier irgendwie gemacht wurde, war halt ein bisschen schräg. Ja, nichtsdestotrotz, also Match wird restarted. Jericho schnappt sich hier auch gleich mal die Schwester von Bandido, wird aber hier, bekommt eine Ohrfeige ab. Das nutzt wiederum Bandido. Es gibt einen Big Boot, es gibt so dieses Torture Rack in den GTS und es gibt den, ja, sehr coolen 21 Plex, also sozusagen diesen, ja, Snap German Suplex mit Rope Assist. Und Bandido gewinnt hier seinen Ring of Honor Titel wieder zurück. Die ganze Familie natürlich, Mama, Schwester, Bruder, Gravity, alle sind im Ring. Bandido, ja, schnappt sich nochmal hier das Headset vom spanischen Kommentator, hält noch eine relativ lange Laudatio. Ja, und jetzt schauen wir mal. Also wir wissen ja, Supercard of Honor wird es geben hier nicht am WrestleMania-Wochenende, sondern die Woche drauf in Atlantic City. Und es ist ja auch für das, ja eigentlich für die Woche von All in Arlington ist ja jetzt auch schon hier Death Before Dishonor angekündigt in Texas. Also das natürlich auch durchaus Lucha Town oder ja, die Luchadores sind ja da sehr gut angekommen auch als diese Residency mit Collision und Ring of Honor dort war. Das heißt, kann natürlich sein, dass hier Jericho nochmal sein Rematch fordert oder dass man halt hier einen neuen passenden Contender für Bandido schon irgendwie im Auge hat für diese nächsten beiden Shows.
Ja, Bandido hätte es auf jeden Fall verdient. Fantastischer Worker.
Also ich bin doch nicht...
Jericho auch eigentlich ein fantastischer Worker, nur da habe ich jetzt ein bisschen Sorgen, was macht man jetzt mit ihm?
Ich bin auch nicht böse, ich kann mich erinnern, ich glaube, eines der besten Matches, die ich jemals live sehen durfte, das war bei einem 16-Karat-Wochenende Bandido gegen Mike Bailey. Also die hättest du jetzt beide da, das nehme ich auch mit Handkuss gerne nochmal, falls es in diese Richtung geht. Ja,
frag mal Toni.
Gib mir das mal gerne.
Toni, mach doch mal bitte.
Hier guck mal, ich schicke dir mal ein paar alte WXW-Videos. Können wir ein paar von den Matches vielleicht hier haben.
Toni, Bruder, mach doch mal.
Alles klar.
Kein Problem. Wir können ja mittlerweile alles machen, auch dass ein Referee auf Family hört. Ja, nächstes Match. Adam Cole, Daniel Garcia, TNT Championship.
Ja, auch das ja nicht das erste Match zwischen den beiden. Gibt es ja auch eine Vorgeschichte sozusagen, wo hier Adam Cole... ja, knapp eben hier im Time Limit nicht gewinnen konnte und jetzt haben sich quasi ausgemacht, oder Danny Garcia hat ihm gesagt, okay, keine Leute im Ring, keine Outside Interference, kein Time Limit, wir machen es nochmal untereinander aus.
Ja, und boah, ich bin heute echt ein Meckerkopf, ne? Ich merke das gerade. Also Daniel Garcia ist ein super Talent, ne? Muss man einfach sagen. Ich finde auch, er hat den Belt zurecht gehabt. Der Aufbau von der Geschichte, beziehungsweise der Fehde mit Adam Cole, hat man auch eigentlich vernünftig gemacht. Man hatte ja auch quasi dieses Kräftemessen, wo Daniel Garcia bei Cole im Team war. Und dann einfach so zu zeigen, ey, ich bin halt sie geil. Schön und gut. Das erste Match, dann Singles Match war ja auch gut. Mit dem Finish haben sie gut gemacht. Alles gut erklärt. Ich habe nur ein Riesenproblem mit Adam Cole momentan. Das nicht wegen seiner Statur. Ich finde, der hat sich richtig fit gemacht. Seit seinem Comeback, da sah der nicht so fit aus. Sieht es deutlich fitter aus. Mein Problem ist einfach, dass nach der MJF, nach dem MJF-Desaster, nennen wir es mal bei Namen, habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Und bei W macht man gerade mit ihm etwas, was schon gegen MJF nicht funktioniert hat, aber man zieht es halt weiter durch. Gegen MJF war das ja quasi so, wenn du dich richtig erinnerst, das war ja quasi, dass man versucht hat, ihn als Babyface dir ins Gesicht zu drücken, von wegen bejubel mich, feier ihn, weil er ist unterlegen und ah, guck mal, er ist noch angeschlagen und so, das ist alles so unfair und halte doch bitte zu ihm, aber die Court hat gesagt, nö. Und hier, finde ich, geht das halt immer weiter. Also in diesem Match gegen Daniel Garcia war es ja wieder so, oh, ich bin wieder angeschlagen. Und eigentlich ist das Match so geschrieben gewesen von der Rollenverteilung her im Verlauf der 15 Minuten, dass Adam Cole der typische Babyface ist, den du unbedingt anfeuern musst, weil du mit dem mitleidest. Weil, oh mein Gott, guck mal, er hat doch Schmerzen und trotzdem zieht Daniel Garcia immer rigoros durch und ist knallhart und nimm doch bitte ein bisschen Rücksicht auf Adam Cole und Adam Cole ist doch so nett. Und mir ist das einfach zu schleimig. Weiß man, ich sag's jetzt die ganze Zeit, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine. Also ich finde das halt so aufs Auge gedrückt, dass es mir too much ist.
Ja, es ist halt schwierig, weil Adam Cole war natürlich in seiner Karriere eigentlich immer ein sehr, sehr guter Heel-Charakter. Der hat halt das Babyface initial mit MJF, als sie dieses Tag-Team haben, unglaublich gut funktioniert. Da waren sie auch wirklich beide extrem over. Und ja, also jetzt wieder hier mit, ja, auch mit dem Undisputed Kingdom, die sozusagen ja mit ihm mit jetzt wieder face geturnt sind. Also, ja, du kannst es halt jetzt auch mit diesem, nachdem da ja dieser Turn mit MJF, also da hängt sehr viel dran. Langfristig ist das für mich eigentlich auch ein Heel-Stable, die drei. Aber jetzt haben wir es also gemacht. Wir hatten ja auch hier gleich mal sozusagen den Versuch, eine Panama Sunrise nach draußen zu springen, also vom Apron auf den Ringboden. Und so hat sich ja Adam Cole auch damals verletzt. Also als er hier von der Rampe auf den Boden gesprungen ist, haben sie hier wirklich den Knöchel, ja, zerstört und zertrümmert. Und jetzt gab es halt hier sozusagen wieder so einen Sprung nach unten, übrigens bei ihm und auch bei, also auch, ja, Hut ab, dass sie sich das trotzdem antun, mit genau diese Dinge zu tun, wo sie sich verletzt haben, weil auch eine Mercedes Moné, die sich hier am Knöchel, den Knöchel ziemlich malträtiert hat oder beziehungsweise das Bein, auch die macht ja so lustige Dinge wie Meteoras nach draußen zu springen vom Apron. Also die sind sich schon ihrer Sache recht sicher, dass diese geflickten Verletzungen wohl gut halten. Aber da war es natürlich die Geschichte. Also hier natürlich wieder die Knöchelverletzung neu aufgebrochen. Und ja, Danny Garcia kümmert sich natürlich dann auch entsprechend darum, diesen Knöchel und die Verletzung zu bearbeiten.
Und wie viel Panama Sunrise gab es eigentlich in dem Match?
Ich habe nicht mitgezählt. Also normalerweise ist Kai so ein Kandidat, der mir dann irgendwie schreibt, so kannst du fürs Tippspiel, wenn du guckst, live irgendwie für mich mitzählen, wie viele Panama Sunrises war's? Ich hab mir etliche Panama Sunrises und auch Versuche von Panama Sunrises aufgeschrieben. Also ich kann tatsächlich mal hier nachgucken.
Also als Spoiler, was ich sagen will.
Also von Versuchen und von Durchgezogenen habe ich jetzt hier 4. Ich habe den Adam Cole, da wo so dieser Verletzungsengel passiert ist, er hat dann einen von den, auch nach draußen, von den Ringstufen auf den Ringboden hat er geschafft. Es hat hier andererseits Danny Garcia dann gegen Ende hin einen Panama Sunrise gezeigt und auch dann diesen Boom von Adam Cole. Und im Endeffekt, es gab dann sogar 5 waren es. Gegen Ende hin zum Finish gab es nochmal 2 von Adam Cole.
Ja, und das ist, ich glaube, Kai mag sowas ja nicht, ne? Wenn 1000, Olaf war das, wurden 1000 Finisher die ganze Zeit kommen. Das Match, ich fasse es einfach zusammen. Das Match war vollkommen okay. Es war einfach nur mein persönliches Problem, dass ich halt dieses, ich reagiere allergisch, wenn ich das Gefühl habe, mir drückt man ein Face mit aller Kraft ins Gesicht und ich habe den gefälligst zu bejubeln. Weil ich war eigentlich auf der Seite von Daniel Garcia, weil ich einfach denke, ey, er ist der junge Typ, der halt immer besser wird. Und die Gangart, die er an den Tag gelegt hat, er hat nichts Unfaires gemacht. Er hat einfach nur ausgenutzt, ein bisschen wie bei Bret Hart früher, dass sein Gegner halt angeschlagen war. Und ich finde, gerade im Matchverlauf, wie du halt schon gesagt hast, Daniel Garcia hat ja auch dann Moves von Adam Cole gezeigt. Der hat mich am meisten überzeugt. Und Adam Coles Sieg war für mich nicht unbedingt der, also es war der, den ich irgendwo erwartet habe, aber nicht der, den ich in dem Matchverlauf gesehen habe, wenn das für dich Sinn macht.
Ja, also ich hätte mir auch gedacht, dass ein Danny Garcia hier vielleicht wirklich sozusagen endgültig gewinnt, weil bisher war es ja so, hat nicht ganz geklappt und wäre fast in die Hose gegangen. Also wenn das Match noch eine Minute länger gedauert hätte, hätte er den Titel sicher verloren. Also sozusagen auch ein bisschen die logischere Geschichte vielleicht gewesen, okay, nein, er kann hier wirklich dominant zeigen, wenn es darauf ankommt, dann bin ich hier der Champion. Ich bin jetzt auch nicht böse über einen Adam Cole als TNT-Champion, also der wird hier auch entsprechend gute Matches abliefern. Es gab noch einen...
Wir haben noch vergessen, was zu Adam Coles Outfit zu sagen. The Witcher! Das war angelehnt an die Witcher-Spiele, war der originale Schriftzug und das war die Rüstung von Geralt von Riva.
Ah, ja, er ist ein großer Gamer und ist ja, glaube ich, auch bei dem Gaming-YouTube-Channel von AEW mit vertreten, nachdem ich jetzt nicht, ich habe tatsächlich mal vor Jahren in einem Fan-Made-Trailer-Remake vom Witcher 3 von einem Kollegen von mir eine kleine Rolle mitgespielt. Lustigerweise, weil er dachte, weil er gesagt hat, du hast doch mal früher so Backyard-Wrestling gemacht und das sind bei so Kampfszenen, magst du da nicht mitmachen und mal schauen, dass das alles irgendwie gut aussieht. Aber
dir ist aber schon klar, dass du jetzt quasi diese Szene raussuchen musst, Olaf geben, damit er das irgendwie in das Video reinschreibt.
Das Video ist, soweit ich weiß, auf YouTube. Also das ist nicht geheim, man muss es nur finden. Ich kann es gerne mal verlinken, wenn das jemand...
Dann musst du es verlinken oder schick einfach Olaf diesen Ausschnitt. Wir schneiden den raus und packen den bei uns rein. Jetzt genau an dieser Stelle sieht ihr das dann, hoffentlich. Komm, versuch es, mach es
einfach. Ja, guck mal. Ich werde mein Bestes geben, wenn Olaf sich die Arbeit antun will. Ja, was gab's jetzt im Endeffekt? Hier noch, es gab eine sehr schöne Szene, die mir gut gefallen hat, wo Adam Cole hier einen Superkick landet, sozusagen selbst, aber auch zusammenbricht, Garcia dann auf ihm drauf sozusagen hinfällt. Und Cole das Ganze aber immerhin noch in einen Crucifix-Pin verwandelt. Also da waren schon ein paar coole Spots dabei. Ja, im Endeffekt, was war gegen Ende hin? Also Garcia nutzt hier wirklich diese Knöchelverletzung aus, prischt dann auch wirklich diesen Knöchel mehrfach in die Matte, möchte dann hier auch diesen Top-Rope-Piledriver zeigen, mit dem er auch damals MJF außer Gefecht gesetzt hat. Adam Cole kontert das. Dann gibt's eben diese beiden Panama Sunrises, den Boom. Und ja, den relativ deutlichen und klaren Sieg. Handshake hinten nach, Danny Garcia trotzdem natürlich sehr, sehr traurig und enttäuscht. Und ja, Adam Cole, neuer TNT-Champion wir haben es gesagt, es waren ein paar Jubiläen. Ich glaube, es war ja tatsächlich ein Jubiläum von seinem Debüt-Match, meine ich, haben sie gesagt. Und es war, das haben sie in dem Match auch gesagt, das 40-jährige TBS-Jubiläum von Tony Schiavone. Also der hat tatsächlich hier am 6. April 1985, immerhin schon.
Ach, das sind Jahreszahlen, das ist sympathisch.
Ja, also wenn man jetzt denkt, ja, das haben wir gesagt, ja, es gibt ja auch wieder so eine Starcast bei am All-In-Wochenende, wo sie offenbar auch hier 50 Jahre Jim Ross im Wrestling feiern wollen. Und ja, Tony Schiavone hat man so ein bisschen jünger im Kopf als Jim Ross. Ich meine, ist er auch. Aber in Wahrheit sind es nur unter Anführungszeichen 10 Jahre weniger, die der dabei ist.
Ja, und cooler Typ. Also ich mag ihn. Ich finde generell, was Kommentatoren angeht, ist das bei AEW eine coole Mischung. Ich mag auch, wenn die mal ein bisschen privat labern, also während eines Matches dann abdriften und dann sich gegenseitig dissen.
Ja, und ich
Giovanni kriegt meistens am meisten ab.
Genau, und ich mag es ja auch, dass die wirklich während dem Pay-Per-View, also erstens mal tut es den Announcern gut, wenn die da nicht 5 Stunden am Stück labern müssen, wenn die halt wirklich mal durchwechseln. Also dann hast du mal zwischendurch einen Nigel McGuinness, dann hast du wieder Test, der wieder da ist. Haben sie auch im Tag-Team-Match gemacht, da war dann MVP dabei und hat irgendwie gesagt, so ja, hier, obwohl er irgendwie klein ist und Tess, so was hast du da gegen Kleine? Und er so, nein, bei dir ist es ja was anderes und hat auch gesagt, also ein Tess in seiner Prime, den, also hat sogar jetzt hier MVP gesagt, ein Tess in seiner Prime, den hätte ein Shelton Benjamin natürlich nicht so irgendwie rumwerfen können. Also
umgekehrt.
Ja.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Apropos viele Moves, kommen wir zum Semi-Main-Event, auf dem wir uns, glaube ich,
hier... zum Highlight der Show.
Genau, also eines der Highlights auf jeden Fall, auf dem wir uns, glaube ich, beide sehr gefreut haben. International Title, den hat ja Kenny Omega hier bei Revolution sich geholt von Takeshita. Und ja, dann gab es ja auch wieder ein weiteres Turnier. Und da gab es ja auch wieder so ein bisschen, also wenn wir jetzt pingelig sind, sagen wir mal, komisches Finish, wo unklar ist, wer gewinnt. Und wir sind jetzt nicht.
Nein, das finde ich mal cool.
Ja, aber wir sind jetzt nicht den Weg gegangen, wir haben gesagt, ja, es war jetzt unklar, jetzt müssen diese beiden nochmal gegeneinander antreten um den Spot, sondern haben gesagt, ach komm, das sind Ricochet und Mike Bailey, die werfen wir einfach gemeinsam mit Kenny Omega in den Ring und die sollen hier mal ein bisschen eine halbe Stunde Spaß machen.
Und zum Glück war es eine halbe Stunde. Es hätte auch gern eine Stunde sein können. So viel ich vorher gemeckert habe, bei diesem Match, da gibt es nichts zu meckern. Ich kann keine einzige Kleinigkeit sagen, wo ich jetzt meckern würde, weil es war absolut fantastisch. Es war eines der besten Three-Way-Matches, die ich gesehen habe, weil es war jetzt nicht nur spektakulär, mir gefielen auch die Charaktere darin. Ja, es gibt Charaktere, Ricochet, es ist unglaublich, aber er ist ein Charakter und er ist ein verdammt guter Charakter. Er gefällt mir super. Das Speedball hat man in sehr kurzer Zeit eigentlich gut aufgebaut, also so gut, dass ich verstehe, okay, das ist halt dieser Kämpfertyp, der total fightet. Kenny ist halt eh over wie sonst was. Und dann liefern die ein Feuerwerk ab. Wo anfangs natürlich Ricochet sagt, ey, macht ihr beide unter euch. Ich bin ja der Feige. Wohl ist er eigentlich nicht. Eigentlich ist er für mich so der Opportunist, der aber gerne mal auch zeitgleich feige ist. Aber der halt sehr clever agiert. Und anfangs dachte ich, okay, das Match läuft daraus hinaus. Einer ist wieder klassisch. Du kennst es ja auch. Klassisch. Einer ist immer draußen. Zwei kämpfen. Einer kommt rein. Ein anderer fliegt raus. Aber das war es hier nicht. Und du kannst jetzt, glaube ich, 48.000 Moves erzählen.
Also ich könnte, auflisten. Aber wenn ich mir so meine Notizen anschaue, die ich mir hier im Handy gemacht habe, wo ich hier der Schnelligkeit halber nur RB oder O geschrieben habe, den Namen hätte ich jetzt viel vorzulesen und andererseits müsste ich mir wieder das, was ich da in Stichworten aufgeschrieben habe, versuchen zu rekonstruieren. Also ich erspare euch mal dieses Move-Feuerwerk, weil es waren tatsächlich so, irgendjemand hat auch geschrieben, so, ja, also es hat auch so ein bisschen gewirkt, aber bei den dreien kannst du es halt machen, so, jeder hatte irgendwie Idee für 20 Spots und sie haben gesagt, passt, machen wir alle 60.
Ja, und das Coole war, ja,
so, ganz, also mein persönliches Highlight, nachdem ich jetzt hier auch zuletzt Cobra Kai fertig geguckt habe und ja auch als Kind
geile Serie
natürlich, genau, absolut, also auch da eine Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat auf Netflix, die Fortsetzung der Karate Kid Filme und persönliches Highlight natürlich hier Speedball mit dem ja Kranich, wo auch, ich weiß gar nicht, wer von den Kommentatoren es war, sogar gesagt hat, so, ja, swipe the leg, ne? Also so wie im klassischen ersten Karate. Also, ja.
Und er hat getroffen, der hat richtig gut getroffen.
Er hat getroffen, das war das eine. Also Bailey hat irgendwie die richtig coolen Dinge rausgehaut. Einerseits gab es hier den Crane Kick Und es gab eine sehr schöne Szene, auch Ricochet hat sich hier das Headset, glaube ich, von Tony Schiavone an der Stelle geschnappt, hat sich das aufgesetzt und hat da irgendwie halt begonnen, Trash zu talken. Und plötzlich kommt hier ohne Vorankündigung der Fuß von Mike Bailey ins Bild geflogen und knallt ihn weg. Da gibt's auch, irgendjemand hat da wirklich ein sehr schönes Standbild davon erwischt und gepostet. Ja,
richtig getroffen immer, ne?
Genau, ich glaube, Tony Schiavone, der wusste nichts von dem Spot, dem ist auch mal eine F-Bombe, ja, entfleuchen, sehr auch zum Amüsement, wie du gesagt hast, von den anderen beiden Kommentatoren. Also nicht nur im Ring, sondern auch rund um den Ring ging es los. Ja, und die haben halt komplett krankes Zeugs abgeliefert. Also
kann ich mal kurz sagen, warum ich das Match so geliebt habe? Weil das passt jetzt quasi dazu, was du jetzt gleich alles auflisten wirst. Es war für mich halt nicht nur ein Spot-Festival, sondern es wirkte auf mich, auch das ist so romantisiert, aber wie so ein Tanz. Weil es war immer so, dass wenn jemand einen besonderen Move oder eine ganz besondere Aktion gemacht hat, danach die zweite Person eine ebenso besondere Aktion in ähnlicher Form, also die in die ähnliche Richtung ging, gemacht hat und dann die dritte Person auch. Und das hat sich natürlich das ganze Match gezogen. Das habe ich geliebt. Das hat, wenn quasi irgendeiner kam auf eine Idee, dann der andere, warte mal, das kann ich besser, der andere, ah, das kann ich besser. Es gab die super geile Idee von Ricochet, mehrfach. Hey, da wird gerade einer gepinnt. Da lege ich mich doch einfach oben mit drauf, weil dann pinne ich den ja auch. Fand ich super. Aber es gab vor allen Dingen von allen drei nacheinander einen Double-Pin-Versuch. Also, dass man halt wirklich versucht hat, zwei zeitgleich zu pinnen. Einmal der erste, dann der zweite, dann der dritte. Und das war meine Lieblingssequenz schlechthin, weil ich einfach dadurch nicht hatte, dass es halt nur so ein reines Spotfest war, sondern immer so etappenweise. Es war halt immer so ein Fluss drin, so, okay, diese Phase, jetzt kommt diese Art von Moves, und jeder konnte es halt toppen. Nummer zwei, danach bist du wieder dran, aber sonst vergesse ich das. Ich bin ja Crowd-Reaction-Fan. Und wir kennen ja alle, wenn Kenny Omega im Ring ist und den Terminator macht, diese meistens kriegt die Crowd es nicht mal richtig gut hin, das zu machen. Hier habe ich das allererste Mal erlebt, dass Ricochet, Mike Bailey und Omega sind draußen und du weißt, okay, das ist eigentlich genau dieser Moment, der kommen müsste, weil wir genau diese Chronologie hatten. Beide hatten vorher diese Moves gezeigt nach draußen und von der Logik her, die dieses Match erzählt, jetzt musste also Nummer 3 kommen, Kenny, der auch was in der Art macht, und die Crowd hat geklatscht, wie Terminator, bevor Omega überhaupt im Ring war. Und ich glaube, das hat er auch noch nicht erlebt, weil das absolut synchron und laut war und das war fantastisch. Aber das ist das, was ich meine. Jeder hat gemerkt, okay, wenn zwei etwas gemacht haben, kommt der dritte auch. Also es war nie unausgeglichen, das Match.
Genau, nein, also das war wirklich, es war eben nicht so, dass das typische Indie-Spot-Fest, ich mach einen Move, du machst einen Move, Hauptsache die Crowd poppt und ist völlig egal, ob es irgendwie Sinn macht, sondern wie du sagst, es war halt wie eine professionell gut gemachte Choreografie, also nicht wir stehen auf der Bühne oder hampeln halt irgendwie rum und es schaut halt gut aus, sondern es wird hier wirklich mit jeder Sequenz eine Geschichte erzählt und das ist halt, sag ich mal, der Unterschied, ob du halt drei Leute wie einen Omega, einen Bailey und einen Ricochet in den Ring stellst oder halt irgendwelche, ich sag mal, Indie-Spot-Monkeys, die halt athletisches Zeugs machen können, aber halt gerade mal 2 Jahre Erfahrung haben. Also das war sozusagen hier die Doktorarbeit eines Spotfests. Nein, also es macht wirklich keinen Sinn, das alles aufzusehen. Also das Match sollte man auf jeden Fall gesehen haben, so wie die eben miteinander umgehen. Es war, eine Geschichte war ihm hier, dass Bailey halt mal seine Ultimate Weapon, also sozusagen seine Shooting Star Knee Drop ins Leere gesprungen ist. Das heißt, da war dann sozusagen hier, dass die Knie waren dann lädiert und die wurden entsprechend auch bearbeitet. Das war so einer der Erzählstränge.
Und das sah aber auch böse aus.
Ja, ne? Also ich weiß auch nicht, wie oft der so eine Geschichte machen sollte, bis die Knie mal wirklich durch sind. Der macht ja das auch schon eine ziemlich lange Zeit. Also jetzt wird es viele Leute geben, die den bei AEW das erste Mal sehen. Wir haben das Glück gehabt, wir haben ihn bei der WXW in Deutschland viele Jahre oder zumindest regelmäßig gesehen. Aber der ist halt einerseits auch schon 34 und der macht das halt auch schon seit 18, 19 Jahren. Also ja, freue mich auf jeden Fall persönlich sehr, dass der jetzt bei AEW angekommen ist und auch mal hoffentlich ordentlich Kohle verdient mit seinem Stil. Ja, auch das Finish natürlich entsprechend, also wirklich auch wieder gut gemacht und halt natürlich völlig krank. weil, ja, es sind hier, wie war es denn, Ricochet und Bailey waren hier am Top Rope und es sollte, was war es denn, ich glaube, Ricochet wollte eigentlich seinen Finisher sozusagen vom Top Rope zeigen, dann kam hier... Genau,
Bailey war draußen, also Bailey war an der Außenseite.
Ja, genau, Bailey war sozusagen an der Außenseite und dann kam hier Kenny Omega sozusagen von unten, schnappt sich hier Ricochet, setzt sich den auf die Schultern, geht mit dem, ich glaube, aufs zweite Seil und zeigt dann so einen Avalanche One-Winged Angel, also quasi einen One-Winged Angel nach hinten gesprungen, ja, vom zweiten Seil, glaube ich. Und es war dann sehr schön dadurch, dass hier eben Mike Bailey an der Außenseite war, ist der sozusagen mit runtergefallen und war dann aber sozusagen hier in einem Tree of Woe gefangen. Omega konnte dann Ricochet eben pinnen und Mike Bailey ist halt hier sozusagen direkt daneben, kopfüber in den Seilen gehangen und konnte halt sich nicht mehr rechtzeitig befreien, um dann noch irgendwie einen Safe zu machen.
Ich mochte da total, dass er noch versucht hat, den Fuß von Ricochet wegzuziehen, aber es hat halt nicht gereicht, weil er halt über Kopf war. Aber auch das macht es Sinn, dass er halt über Kopf, das ganze Match über hat er ja quasi immer mehr, nachdem er halt auf die Knie gelandet ist, hat Ricochet ja immer mehr sein Bein bearbeitet. Und irgendwann war halt das Bein, laut Storyline, ziemlich angeschlagen. Wer weiß, ohne dieses Anschlagen wäre er wahrscheinlich rausgekommen, hätte Ricochet geholfen. Aber super Finish, super Match. Das Ding war 8 Bananen vergoldet mit einer Sahnehaube obendrauf. Das hat einfach so Spaß gemacht. Und es war auch so ein Match, wo du hast gemerkt, das ist ein langes Match, aber dir kam es halt nicht vor wie ein langes Match. Also das hätte auch noch 20 Minuten länger gehen können. Ich weiß, es wäre halt nicht langweilig gewesen. Und das lag halt an allen dreien. Und das hast du auch nicht immer bei einem Three-Way-Match, dass wirklich alle drei hatten eine Rolle. Und die haben sie perfekt gespielt. Und mir gefällt Ricochet, ja, ich bin momentan am Hochjubeln, weil es einfach so ist. Ich hätte niemals gedacht, dass Ricochet einen Charakter haben kann. Und er gefällt mir so gut. Er ist momentan einer der besten Heels der Company. Und in diesem Match hat mir das so toll gefallen, wie er dieser Opportunist war, der halt immer wieder seine Chance gewittert hat und dann einfach auch unkonventionell gehandelt hat oder halt rigoros. Er war ja auch meistens derjenige, der bei den richtig fiesen Bums ausgewichen ist oder halt mal verletzt war. Also er war eher der Härtere, während Omega anfangs eher der Sportsman war, der dann aber irgendwann auch zu den Snapdragon Suplexes umgeswitcht ist und dann irgendwann sagte er, jetzt reicht das, Leute. Und Bailey war halt total der Fighter, der halt immer wieder so mit seiner Technik, seinen Willen oder halt, wenn er kurz meditiert, um mal wieder Kräfte zu sammeln, ausholt. Muss dieser Drehkick, wenn er da mit Anlauf Richtung Ringecke da springt, ne, das ist ja geisteskrank, wie gut der aussieht. Das waren drei Könner im Ring, drei Charaktere, drei Athleten, ganz, ganz großes Kino. Für mich einer der Kandidaten, bin ich ehrlich, von Match of the Year. Das wird nicht der Sieger sein, aber für mich ist das so ein Kandidat, weil das einfach so ein Paradebeispiel ist, wie unfassbar gut ein Three-Way-Match sein kann, was spektakulär ist, unterhält und zeitgleich spannend ist. Es war wirklich spannend bis zum Ende, weil es hätte jeder gewinnen können. Da waren teilweise Nearfalls, die waren so, huiuiuiui, was ist denn hier los? Und ich wäre niemals sauer gewesen, egal wer gewinnt.
Genau, gewonnen hat es in dem Fall hier Omega und das macht auch Sinn, weil wir haben es jetzt hier mittlerweile schon zum zweiten Mal gesehen. Es kommt hier Okada zum Ring, ja, mit seinem Gürtel. Sie stehen sich kurz gegenüber, gibt aber hier keine Promo, keine Handgreiflichkeiten, aber es ist halt ganz klar, also das Match, das werden wir bekommen, das werden wir auch bei All In bekommen. Das heißt sozusagen die, ja, nach, ich glaube, vor 5 Jahren war es oder wäre es geplant gewesen, im Madison Square Garden ist es sozusagen durch die Gründung von AEW und dadurch, dass New Japan da zu Beginn nicht mit ihnen arbeiten wollte, ist es dann nicht zustande gekommen. Und jetzt werden wir hier eben das, ja, möglicherweise Abschlusskapitel zwischen den beiden sehen, die halt wahrscheinlich die beste Match-Serie in der, ich sag mal, ungefähr 200-jährigen Geschichte des Wrestlings hingelegt haben. Und das wird halt einer der großen Selling Points für All In auch werden. Und da haben wir jetzt auch natürlich noch 3 Monate Zeit, das bisschen weiter aufzubauen.
Ja, und wir haben auch 3 Monate Zeit, den wichtigsten Titel der Company aufzubauen. So, also ich habe es angekündigt und jetzt wirklich, Markus, ich mag dich. Ja, wir haben echt viele Reviews gemacht und Previews gemacht. Wir gucken AEW, wir schreiben. wenn jetzt böse Worte fallen einander gegenüber, ne? Wenn du mich anschreist oder so, ich kann das komplett verstehen. Weil ich glaube, jetzt kommt der Main Event und wir beide gehen komplett konträr und zwar halt um 180 Grad und da stecken jetzt Emotionen drin.
Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie konträr wir wirklich sind. Also wir haben ein bisschen im Vorfeld ja schon heute über den Tag verteilt geschrieben. Also ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm sein, aber ich glaube, wir haben schon in grundlegenden Dingen haben wir ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ja.
Fang du an. Also ja, fang du an.
Ja, also wie du magst. Wir hatten Moxley gegen Swerve. Moxley kam hier mit Marina Shafir raus, Swerve natürlich mit Prince Nana. Und was ich einerseits ganz cool fand, aber auch überraschend fand, es ging hier nicht los mit, ich knall dir mal irgendwie, weiß ich nicht, den Baseballschläger zwischen die Zähne, sondern die haben hier tatsächlich mit Wrestling begonnen. Natürlich mit einem intensiven Wrestling, also auch für die Leute, die, also ich war zum Beispiel auch regelmäßig bei Bloodsport mit dabei. Also es war schon so ein bisschen Shoot-Style Grappling und ging so ein bisschen auch Richtung Brazilian Jiu-Jitsu, MMA Grappling. Aber nichtsdestotrotz, also die haben hier wirklich mal sozusagen auf der Matte begonnen. Swerve dann auch sehr schnell versucht, einen Fujiwara Armbar anzubringen. Dann ist das Striking entsprechend losgegangen und irgendwann ging es dann natürlich auch nach draußen und hat sich zu einem Brawl entwickelt. Aber ich fand das schon mal, ja, ganz cool und eigentlich ganz erfrischend. Weil damals sagst du hier Blutfehde, da kannst du nicht mit einem Lockup beginnen. Das haben die auch nicht gemacht, sondern die haben halt miteinander gerungen, wie halt Männer das so machen.
Ja, der Start, gut, da gehen wir mal zusammen auf dieselbe Richtung zu. Fand ich auch gut, dass man es gemacht hat, weil es war vor allen Dingen eine Art, dass Swerve sich beweisen musste gegenüber Moxley, der generell auf andere herabsieht, weil die müssen den Next Step machen, die meisten sind nicht dazu bereit, durch Hölle zu gehen. Und keine Ahnung was. Und hier hat halt Swerve wirklich mitgehalten und hat selber sich mal wieder durchgesetzt und Moxley war am Grinsen. Das hat mir gefallen. So, jetzt kommt der erste Rant. Ich habe den letzten Reviews. Ich habe jedes Review, bei dem Moxley im Main Event war, gesagt, ich kann die Main Events nicht mehr sehen, weil die alle immer gleich ablaufen. Grundlegend ist es dann so, der Gegner wird irgendwann vom Moxley durch irgendwas Hartes getroffen, fängt meistens an zu bluten oder sonst irgendwas. Und Moxley ist dann halt in seinem Element. Das heißt, langsam, langweilig, monoton. Und zwar dahingehend, dass der Ablauf so ist, ich tue dir weh. Danach gehe ich herum, mach meistens noch so, schüttel mich noch ein bisschen oder sage irgendwas, komme wieder zu dir, entweder sage ich was zu dir oder ich mache wieder eine Aktion. Und dann wieder durchatmen. Pause, Pause, Pause. Eine Aktion. Wieder durchatmen. Natürlich die simpelsten Aktionen ever, weil er ist halt ein Brawler. Das ist okay. Aber ich kann diese Matchart einfach nicht mehr sehen. Und vor allen Dingen, es war halt 1:1. Das anfangs war anders. Dann Swerve fängt an zu bluten. Und ab dem Moment war das 1:1 wie gegen Cope. Es war einfach genau das Gleiche. Moxley ist absolut dominant über eine gefühlte Ewigkeit. Ich hätte mir irgendwie in der Zeit einen Gänsebraten machen können. So hat sich das angefühlt. Es war halt ewig lang. Und ich schlage dich, ich gehe herum, mach so, sage was, ich schlage dich, gehe herum, ich beiß mal. Und dann halt immer dasselbe. Und es hörte nicht auf. Es war so unfassbar monoton. Ich habe das nicht ertragen. Ich hatte den Daumen die ganze Zeit, ey, ich will vorspulen, kann aber nicht wegen der Review. Ich fand das schrecklich. Und du hast auch bei der Crowd gemerkt, da ging halt gar nichts mehr. Die hatte richtig Bock auf den Main Event, aber du siehst immer dasselbe und ich ertrag das nicht mehr. Markus, jetzt darfst du gegenschießen.
Also ich hab's jetzt nicht so, wir hatten hier auch, zuletzt hatten wir ja da bei Revolution hatten wir wirklich die drei Killer-Matches hintereinander und dann den Main Event, wo die beiden halt einfach gesagt haben, wir machen jetzt unser Match. Hier hattest du auch ein sehr starkes Three-Way davor, aber ja, und Swerve ist natürlich auch ein bisschen ein anderer Typ als ein Copeland. Das heißt, ich habe das Match eigentlich besser empfunden als das Copeland-Match. Es war aber natürlich, also um die Zeit, ich habe dann auf die Uhr geguckt, es war dann, ja, schon, ging schon auf 6 Uhr morgens los und ich saß da seit 2 Uhr Und die Fans in der Halle saßen natürlich nochmal, ja, eine gute Stunde, anderthalb länger, weil ich habe die Pre-Show habe ich halt nicht live geguckt, das habe ich mir entsprechend aufgeteilt. Aber die Leute waren meiner Meinung nach noch mehr in dem Ding drin, als das zuletzt gegen Copeland waren. Das lag meiner Meinung nach auch an Swerve. Also die wollten auch wirklich, dass Swerve hier das Ding holt. Und Swerve hat halt natürlich auch so ein bisschen, also sehr, sehr früh gab es mal den Spot, wo ihm hier Moxley ihn in den Announce Table geworfen hat. Dann hat er gleich mal hier auch Excalibur halb mit erschlagen mit Swerve Strickland. Der hat dann nämlich hier sozusagen zu bluten begonnen von der, da auf der Stirn, bei der Augenbraue.
Und Moxley hat angefangen Moxley zu beißen,
genau, 18.000 Mal. Zu beißen und in die Wunde reinzugreifen und so. Also es ging dann schon entsprechend. Also stimmt schon, es war Moxley relativ dominant, aber Swerve ist immer wieder zurückgekommen, Swerve hat auch zwischendurch mal wieder so zu lachen begonnen, so, haha, du kannst mich nicht umbringen, ich bring dich um. Nein, also es war schon, ich sag mal, das Match an sich war schon ein bisschen dynamischer als das gegen Swerve Strickland, gegen Copeland zuletzt. Genau, es gab dann so gegen Mitte des Matches, es gab dann mal einen House Call. Es sollte dann noch einen zweiten Versuch geben. Mox kommt mit einem Lariat. Es gibt den zweiten Hauskall und dann das, was wir halt auch sozusagen, es ist halt ein bisschen so diese, für die Leute, die New Japan kennen, ist ein bisschen das House of Torture Match. Also House of Torture ist ja so die, bei New Japan eine Gruppierung um Evil und in jedem verdammten Match hast du immer Outside Interference und zwar immer mit den gleichen Leuten und den gleichen Dingen. Hier bei uns ist es halt einerseits hier Marina Shafir. Die,
ich ertrag das nicht mehr.
Die mit dem Koffer in den Ring kommt. Aber auch hier, also da gab es ja auch schon das Match bei Dynamite, auch mit Willow entsprechend. Und auch hier Swerve, was macht er? Er wirft irgendwie, er geht aus dem Weg, er stößt Marina Richtung Moxley, der gerade eben einen Cutter macht. Das heißt, ja, der cuttert hier seine eigene Ringbegleitung weg. Dann Swerve, der hier tatsächlich einen Paradigm Shift, also den Finisher von Moxley zeigt, für einen relativ knappen Two-Count, soll hier den Swerve-Stomp geben, dann ja wird er hier nach draußen gestoßen von John Moxley und Moxley holt sich eine Leiter von unter dem Ring. Eine große Leiter. Dann stellt er die Leiter auf, neben den Announce-Table, schafft sie irgendwie Swerve gegen seinen Willen auf diese Leiter raufzubringen. Was macht Swerve? Der ist sozusagen auf der anderen Seite. Moxley will ihn, glaube ich, hier mit einem Suplex oder sowas runterwerfen und ja, du siehst es schon ein bisschen kommen. Swerve, ja, wirft ihn auf der anderen Seite von der Leiter oder hat ihn auf der anderen Seite und es gibt einen Swerve-Stomp von der Leiter durch den Announce-Table. Das hat auch relativ wild ausgesehen. Ja, hat's auch Swerve am Knie entsprechend erwischt, also zumindest hier in der Story. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine echte Knieverletzung ist oder nicht.
Moxley kam eher auf die Beine.
Genau, Moxley war eher auf den Beinen, bei Swerve hat's wirklich entweder gut verkauft oder es hat ihm wirklich, wirklich wehgetan. Ja, sie waren dann irgendwann wieder im Ring, es gibt eine Schlägerei, es gibt den Tritt gegens Knie. Marina mittlerweile wieder auf den Beinen, wirft hier oder schiebt hier auch Moxley einen Stuhl zu. Was macht der? Der möchte jetzt eigentlich hier Swerve ins Gesicht werfen. Der geht aus dem Weg und das ganze Ding knallt halt dem Referee Paul Turner.
Und jetzt, jetzt muss ich eingreifen. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, nicht schon wieder. Ich kann das nicht mehr. Ne? Ich bin echt AW-Fan mit Fanbrille sondergleichen. Aber ich ertrag das nicht mehr. Es ist jedes verdammte Match ist gleich bei Moxley. Natürlich gibt es Nuancen. Hier, Swerve ist fantastisch. Swerve ist einfach der Typ schlechthin, also der, egal was der macht, irgendwie holt er mich immer ab. In dem Match hat er auch dafür gesorgt, dass da halt mehr Schwung war als beim Cope-Match, aber das ist auch nicht schwer, weil das Cope-Match war echt übel. Das hier, und du hast halt gesagt, so, ja, ab der Mitte des Matches, wir reden von 15 Minuten sind dann rum. So lang waren andere Matches. Und bis dahin war halt einfach nur pure Dominanz und dieses Eintönige und Langsame und es ist kaum was passiert. Dann hast du das Gefühl, okay, Swerve kommt jetzt langsam, jetzt wird's mal langsam ein Match, also zumindest ein ansehnliches Match, für mich persönlich. Und dann kommt dieser Bump, also dieser Spot, wo halt der Ringrichter den Stuhl abkriegt. Und ich habe wirklich einfach nur gedacht, ich habe auch vor mir hingemurmelt wie so ein Psychopath, bitte nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Und es kam alles genau so, wie ich es immer und immer und immer und immer wieder bei den Death Riders sehe und ich ertrage das nicht mehr. Ich weiß nicht, was man für einen Mist da macht. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Alle Fans, ich guck mir in Foren an, ich guck mir Videos auf YouTube an, weil ich liebe halt so Compilation oder sonst was, ne? Ich guck mir selbst welche auf Spanisch an. Du siehst auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch, egal in jeder Sprache, wahrscheinlich auch, was ich, Alien, wenn es Alien geben würde, wenn das an der Sprache dann auch da schreiben in den Kommentaren von so, hört auf mit den Death Riders. Ja, Tag, was hab ich besser? Es ist immer das Gleiche. Und die hören nicht auf. Die drücken dir, anstatt dass sie sagen, ey, wir machen eine Entwicklung, die drücken dir denselben Schmarrn immer und immer und immer und immer wieder ins Gesicht. Mir ist dann egal, ob welche zur Hilfe kommen, aber ich kann es nicht ab, dass da immer diese gleichen Promos kommen und die gleichen Matches. Und das ist der Main Event und ich stehe nach dem Pay-Per-View da. Ey, wie bewertest du den Pay-Per-View mit Bananen? Ja, eigentlich war alles cool, bis auf der Main Event. Und das sage ich jetzt das dritte Mal in Folge, vierte Mal in Folge. Das ist doch furchtbar. Was danach gekommen ist, ich habe nur abgekotzt. Hätte ich eine Pfanne gehabt, hätte ich voll getroffen. Das war schrecklich. Du kannst das doch nicht gut finden.
Ich finde Aspekte davon gut und ich finde Aspekte der Geschichte spannend. Also was jetzt hier als nächstes passiert ist, hier Paul Turner war mal außer Gefecht. Dann gab es noch den Vertebraker. Und das war zum Beispiel eine Geschichte, die fand ich spannend. Dann war hier plötzlich, dann kam der Hangman raus. Und das haben wir bei Dynamite ja gesehen. Da sind sie ja backstage wieder aneinander geraten, verbal, Swerve und der Hangman. Und da gab es für mich aber eine sehr, sehr interessante Schlüsselszene. Weil da haben sie irgendwie gesagt so, ja, misch dich hier in mein Match ein. Und der Hangman so, ja, aber du bist in mein Haus eingebrochen. Und Swerve so, ja, du, also war wirklich so ein Wortgefecht, du hast mein Haus niedergebrannt. Und der Hangman sagt, ja, aber du hast es verdient. Und Swerve sagt, ja, ich weiß.
Und jetzt war es super, ne?
Und der Hangman guckt so und so, was? Was hast du gesagt? Wie? Und stapft halt dann weg. Und das ist halt so dieses, okay, das war so ein bisschen die Geschichte, wo ich sage, jetzt wird's hier wieder spannend und das ist wieder diese
Charakterentwicklung.
Genau, weil der Hangman sozusagen, der hat hier natürlich jetzt sein schlechtes Gewissen, dass er hier doch eine Linie überschritten hat und hier das Haus niedergebrannt hat. Und jetzt sagt ihm quasi der Erzfeind so, ja, aber ich hab's ja auch verdient. Also er ist quasi, sozusagen, wenn wir hier in die Religion abdriften, womit ich ja gar nichts anfangen kann, aber dieses Grundkonzept von wegen, ich befreie dich jetzt hier, ich vergebe dir sozusagen deine Sünden, weil ja, du hast zwar gesündigt, aber ich hab's ja verdient. Und das
hätte ich übrigens auch gefeiert, wenn das jetzt gemacht hätte.
Genau, und jetzt haben wir hier eigentlich, und das ist halt so, also wie du sagst, ich glaube, da steckt halt wirklich sehr, sehr viel Konzept dahinter. Und ich bin natürlich auf dieser Ebene vollkommen bei dir mit schon wieder dieser Scheiß. Aber ich sehe halt sozusagen auf der Metaebene darüber, sehe ich halt, das ist Kalkül, dass wir uns das denken, um Gottes Willen schon wieder dieser Scheiß. Weil was ist passiert? Der Hangman steht hier am Apron, der will hier den, also du siehst hier, das ist so hier der Ansatz zum Backshot und er guckt natürlich auf Swerve und es ist so, okay, ich knall jetzt meinen Erzfeind weg, weil ich habe gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du nie den Titel gewinnst. Und dann guckt er aber so rüber zum Moxley und du denkst ja, okay, oder knall der jetzt Moxley weg. Und du willst eigentlich als Fan jetzt sehen, und das ist das, was du wirklich dann in diesem Moment sehen willst, was macht er jetzt? Hilft er seinem Erzfeind? Vernichtet er seinen Erzfeind? Und was passiert natürlich? Es kommen die Death Riders raus. Genau. Die attackieren. Dieses,
natürlich, das geht mir auf die Nüsse. Alles vorher mit Hangman, super, weil es macht Sinn. Es ist wirklich sinnvoll, dass du halt sagst, okay, selbst wenn du Moxley schützen willst, dann lass Hangman eingreifen, weil es macht Sinn. Jeder Fan in der Halle weiß, okay, Hangman und Swerve, das ist so und so, ich kenne die letzte Promo. Es würde alles erklären, es würde Sinn machen, egal wie sich Hangman entscheidet. Aber dann kommen
die Death Riders und die sagen, ha, Fans, ihr wollt das sehen, aber wir versauen euch das jetzt. Das kriegt ihr jetzt nicht, weil wir sind hier die Typen, die euch zum Hals raushängen sollen. Also, was passiert? Die kommen raus, die attackieren hier, ja, den Hangman. Der Hangman, mehr oder weniger One-Man-Show, der schafft es hier alle drei irgendwie rauszuwerfen und schnappt sich hier, weil Moxley kommt dann auf ihn zu und Moxley kassiert dann hier ein Deadeye. Dann holen sich die draußen trotzdem den Hangman, werfen den hier in die Ringtreppen hinein. Dann kommen hier die Ops raus, weil klar, die Ops sind wohl hier das nächste Team für die Trios Titles und möglicherweise
voll in Bezug zu Swerve.
Möglicherweise auch die sich hier dann diese Titel tatsächlich vielleicht holen können. So, und jetzt denkst du dir, okay, Death Rider, also Hangman weiß man nicht. Death Riders aber ausgeschalten, weil Ops sind raus, die brawlen jetzt nach hinten. Okay, jetzt ist Swerve im Ring, jetzt ist Moxley im Ring. Beide hier, ja, am Ende ihrer Kräfte. Gucken wir mal. Swerve knallt hier noch Moxley einen Stuhl ins Gesicht. Es gibt den Swerve Stump, aber natürlich Referee out of order. Das heißt, es gibt hier keinen Pin. Und dann gehen die Lichter aus. Und ja, wer ist im Ring? Es sind die Young Bucks, die wir jetzt auch schon seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen haben und die zuletzt, die auch mit den Death Riders aneinander geraten sind und die zuletzt ja hier sozusagen gesagt haben, ja, wir gehen jetzt mal ins Homeoffice, weil es ist uns hier zu heiß und zu gefährlich. Ja, Licht geht wieder an. Young Bucks, es gibt den, haben sie sozusagen hier Swerve Strickland zwischen sich eingespannt. Es gibt den EVP-Trigger. Ja, die nerven noch ein bisschen in die Kamera hinein. Also auch das natürlich Kalkül. Du willst ja die Young Bucks natürlich hassen. Und Moxley holt sich hier erneut den Sieg, verteidigt seinen Titel. Swerve Strickland, wo die Leute wirklich heiß drauf waren, dass der den Titel gewinnen soll, kriegt ihn nicht. Ist entsprechend, außer er ist vielleicht jetzt hier die Wildcard im On-Hard-Turnier, hat jetzt auch hier nicht unmittelbar die Chance auf einen neuen Shot. Und ja, wir stehen eigentlich jetzt hier mit der Frage, wie geht's weiter? Also wir wissen, wie es weitergeht. Es geht natürlich hier mit Moxley und den Death Riders weiter. Die interessante Frage ist natürlich hier, was hat's mit den Young Bucks auf sich? Warum helfen die da irgendwie mit? Was ist deren Thema? Und vielleicht auch, wie sieht's hier mit dem Hangman aus?
So, und da gehe ich komplett konträr. Weil du siehst das, auf der Metaebene siehst du tolle Taktiken, dass das wirklich durchdacht ist und ich sehe da einfach gar nichts. Da ist nichts durchdacht. Weil ein guter Heel, oder sagen wir generell, ein gutes Heel-Stable hast du. Wenn du etwas verdammt schlecht bookst, ist es dir egal. Und mir ist es mittlerweile, es ist egal. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich zu investen. Das ist nicht so, dass ich sage, von so, Heel, Face, komm, Face muss gewinnen, sondern natürlich, Swerve wäre der Richtige. Für den freue ich mich immer, wenn der gewinnt. Der kann im Lotto gewinnen, ich würde mich für ihn freuen. Aber ich will vor allen Dingen, und das will halt einfach gefühlt, ich bin nur subjektiv, jeder Fan, dass das aufhört. Dass das mit den Death Riders aufhört. Und das hat nichts mit den, ja, wir lassen euch diese Freude nicht und deswegen seid ihr noch böse auf uns, sondern warum sollte ich mich in irgendein Moxley Main Event investen, emotional, wenn ich doch eh weiß, dass wieder das und das passiert, dass wieder Moxley dann irgendwann dominant ist, dann habe ich wieder dieselben 15, 20 Minuten, Standard bla bla. Ich habe dann anschließend am Ende, wenn der Kontrahent dann doch die Chance hat, an eigentlich gewinnen könnte, greifen ja doch alle ein, weil Moxley ja so ein toller Typ ist, weil er nie alleine gewinnen kann, also müssen alle eingreifen, dann gewinnt Moxley ganz schnell den Titel, haut dann schnell zwischen den Reihen der Zuschauer wieder ab und das war's. Und dann der nächste Gegner und dann wieder dasselbe und wieder dasselbe. Und dann kommen noch zwischendrin die Promos. Ja, du musst beweisen, dass du richtig hart bist. Ja, ich beweise auch, dass ich nie alleine gewinne. Ganz toll. Es ist einfach drüber. Man hat diesen Moment, die Reißleine zu ziehen, 4000 Mal verpasst und jedes Mal wäre es trotzdem schon zu spät gewesen. Und du hörst damit einfach nicht auf. Und das Schlimme ist halt, jetzt kommt Double or Nothing. Und jetzt, ich habe echt richtig, richtig Angst, dass die auf die ganz tolle Idee kommen. Anarchy in the Arena kommt ja bestimmt. Lass doch mal ein Match machen mit hier Fraktion 12 und Fraktion Death Riders. Ganz toll. Was nämlich einen Umkehrschluss bedeuten würde, Moxley ist noch länger Champion. Und das ziehen die dann im schlimmsten Falle dann bis All-In durch, damit man da den großen Moment hat, der mir dann aber mittlerweile absolut egal ist. Egal welcher Wrestler, wenn die es bis All-In durchziehen und Moxley verliert den Titel an jemanden, ist es mir egal, weil ich einfach nur genervt bin und die Death Riders nicht funktionieren und weil man null auf das reagiert hat, was man schlecht gemacht hat. Jetzt, ja, ganz toll, Licht aus, Licht an, mag ich immer, jetzt sind die Young Bucks da und ich habe keinen Bock, mir alles selber zu erklären. Und ja, wenn die jetzt anschließend mit einer Erklärung rauskommen, denke ich dann trotzdem, warum? Warum denn vorher nicht? Die Ursprungsstory war mal, ey, wir zerstören AEW, das ist nicht mehr deine Company. Erklärt wurde es nichts. Die Storylines beziehen sich nicht einmal mehr darauf. Es ist egal geworden. Wenn man sagt, ey, da ist ein großer Plan hinter, dann sehe ich den nicht, weil man einfach sich an nichts hält. Es fühlt sich an, als würde man einfach nur von Fehde zu Fehde sich hangeln und bloß irgendwie was machen, dass Moxley den Titel behält. Und das Schlimmste ist halt einfach, AEW liefert richtig bei Pay-Per-Views ab, aber die Main-Events sind Grütze. Also im Verhältnis zu dem Rest der Card kann es nicht sein, dass die Hauptmatches die Downer sind. Und das zieht sich halt viel zu lange. Es sind 6 Monate gefühlt, bin ich seit 6 Jahren dabei, dass ich das SY das aufhören sollen. Es funktioniert nicht und ich bin ermüdet als Fan und gelangweilt. Und egal, gegen wen Moxley jetzt fäden wird, es ist mir egal. Es ist mittlerweile der Punkt überschritten, wo es mich halt wirklich emotionalisiert. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil ich habe eine Fanbrille auf.
Ja, nein, also ich bin bei dir, ich glaube, da haben wir eh auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, die Art und Weise, also das, was sozusagen hier versprochen wurde, nehme ich an, interessant, was meint er damit? Wir zerstören das und wir werden das aufbauen in unserem Sinne. Da bin ich bei dir, das hat man irgendwie, die Story ist ihnen irgendwie verloren gegangen. Ob da irgendwas anderes geplant war, was dann so nicht zustande gekommen ist, was, glaube ich, tatsächlich wirklich der Plan war, und ich glaube, den zieht man halt auch durch, weil man, glaube ich, dieses Finale schon irgendwo im Kopf hat. Ich glaube schon, dass das von Anfang an geplant war, dass Moxley wirklich bis All-In den Titel behält. Und wir kennen Tony Khan. Tony Khan mag ganz, ganz ungern seine lang gehegten Pläne umwerfen. Und ich glaube, dass das tatsächlich seit hier Danielson beim letzten All-In gewonnen hat, wo klar war, es wird dann diesen Turn geben, es wird diesen Titelverlust geben, das wird hier Moxley sein. Ich glaube, dass das tatsächlich geplant war von ab dem Zeitpunkt und bei All-In nächstes Jahr wahrscheinlich auch schon mit, das ist der Gegner gegen den, der dann den Titel verlieren wird. Und wenn ich mir jetzt auch das On-Hard-Turnier anschaue, ich bin bei dir, ich gehe davon aus, dass das irgendwie so Anarchy in the Arena sein wird. Ich kann mir, aber ich hoffe, da bekommen wir die Erklärung nächste Woche. Ich kann mir das sehr gut herleiten, dass wir vielleicht wirklich sagen, weil was haben wir gesehen? Was war so der heiße Engel, wo wir auch gesagt haben, da ist man irgendwie, den hat man nicht wirklich nachverfolgt. Das war hier die Young Bucks, die sozusagen hier ja Tony Khan attackiert haben und gesagt haben, wir übernehmen jetzt hier bei AEW. Das ist vielleicht die Geschichte, dass die sagen, okay, wir tun uns hier mit Moxley zusammen, weil wir wollen hier sozusagen Tony Khan AEW abspenstig machen und wollen ihm das kaputt machen. Das wäre für mich die logische Erklärung. Dann kannst du auf der anderen Seite hier bringen Swerve, dann kannst du hier bringen den Hangman, dann kannst du vielleicht sogar Kenny Omega bringen, der ja auch noch...
Nee, die nehmen dann die Ops.
Ja, plus die Ops, weil du hast ja...
Also die werden dann die Ops nehmen.
Also wenn ich hier sage, Death Riders sind 4 Leute plus Young Bucks sind 2, bin ich auf 6. Das heißt, ich habe Ops, Swerve, Hangman und vielleicht Kenny Omega, weil Kenny Omega hat ja mit den Bucks auch noch eine Rechnung offen. Die haben ihn ja damals attackiert und aus der Elite rausgeworfen. Also das wäre vielleicht die Geschichte, wo ich sage, das ist mein Anarchy in the Arena Match im Juli dann, weil Juni gibt's ja nichts, beziehungsweise gibt's dann dieses 4-Stunden-Special, von dem wir jetzt wissen. Und im August hast du dann wirklich All-In. Und dann ist es hier entweder Will Ospreay oder es ist der Hangman. Und das ist einer von diesen, von den 2 Namen, die hier sozusagen AEW retten und uns von den Death Riders und dieser Schreckensherrschaft von John Moxley befreien. Und auch wenn du jetzt sagst, es ist mir dann egal, also das glaube ich dir auch. Es wird mir egal.
Ich schwöre es dir, weil das Problem ist nämlich genau das. Du hast es halt genau richtig gesagt. Wer wird uns dann von den Death Riders befreien? In dem Moment werde ich einfach nur erleichtert sein, aber ich werde es nicht sagen, oh mein Gott, er hat gewonnen. Also kennst du selbst Darby Allin gerade hinstellen? Mir geht es nicht mehr darum, wer gewinnt. Swerve wäre es der letzte Kandidat, wo ich gesagt hätte, okay, ich möchte, dass Swerve gewinnt. Aber mir geht es dann nur noch darum, ey, lass es endlich vorbei sein, dass dieser Haupttitel in der Show gar keine Rolle mehr spielt und so unfassbar schlecht repräsentiert wird. Ich will einfach nur noch, dass es aufhört und das ist halt der falsche Punkt für ein All-In-Main-Event, dass dann Death vorbeigeht und ich eigentlich nur denken muss, ja, du hast gewonnen. In Wahrheit denke ich, boah, endlich ist es vorbei. Kein Moxley-Main-Event mehr.
Ja, wie das gesagt, ist halt also ein Schweg für mich. Also ich gehe davon aus, das wird bei All-In sein und das wird halt dieser große Pop sein vor, wie viel es dann auch immer sind, 20.000, 30.000, 35.000, 40.000 Leuten, dass hier entweder ein Osprey und ein Hangman das holt. Ich kann mir vorstellen, wenn der halbwegs fit genug ist, irgendwie eine kleine Rolle zu spielen, dass vielleicht sogar ein Bryan Danielson da das erste Mal wieder auftaucht und auch eine Rolle spielt sozusagen. Und dann hast du halt diesen, Also wenn ich mir das jetzt visualisiere, ein Will Ospreay, der wahrscheinlich eh einer von denen ist, die am meisten over sind, der dann den Titel holt, der am Ende vielleicht sogar mit einem Bryan Danielson im Ring steht, den Pop, glaube ich. Und ich denke mal, was auch immer jetzt passiert, ich glaube, das ist irgendwie so die Endvision, wo sie wahrscheinlich gerne hinwollen.
Und jetzt guck mal, wenn ich dich als Fan frage, jetzt nicht als Analytiker. Welchen Main Event würdest du viel, viel lieber, auch emotional, aber vor allen Dingen Wrestler, aber vor allen Dingen emotional, viel, viel lieber sehen? Ich sage dir, zur Auswahl stehen Ospreay oder Hangman gegen Moxley oder Ospreay oder Hangman gegen Swerve. Und du weißt doch ganz genau, was du viel lieber sehen möchtest und du kriegst es nicht. Du kriegst stattdessen immer noch das Ding reingedrückt. Oder willst du wirklich lieber Moxley gegen Ospreay oder Hangman sehen?
Sei ehrlich. Unter der Prämisse, dass sie mir wirklich die Geschichte dann sinnvoll zu Ende erzählen, nehme ich
tatsächlich Moxley. Nein, keine Prämisse. Weil da wurden wir viel zu oft enttäuscht. Sondern einfach von eigentlich nur der Ankündigung, wo du dann sagst, boah, jetzt bin ich Hype. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja,
das ist genau das Problem.
Ja, ich würde Swerve gegen Ospreay, also schwierig, ich würde Swerve gegen Ospreay nehmen, ich würde auch nochmal Swerve gegen Hangman nehmen, weil die haben halt bisher abgeliefert. Ich nehme aber ehrlich gesagt auch Ospreay gegen Moxley. Vor dieser Kulisse ja im Stall. Ja, aber ich
kann dir auch schon sagen, wie das Match aussieht. Ich kann nicht spoilern.
Ja, es wird so aussehen wie all diese Matches, nur dass wir halt dann ganz am Ende diese eine Komponente bekommen, wo der Ausgang halt ein anderer ist als in den letzten
sechs Monaten. Ansonsten wirst du exakt das gleiche
Match. Ansonsten wird es sehr stark in diese Richtung wahrscheinlich gehen, ja.
Oh, ich kann das alles nicht mehr. Ich will das auch alles nicht mehr. Weißt du was, bevor wir zum Fazit kommen, kommen wir zur Parole. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, so wie ich den Main Event ausgehalten habe. Es werden sehr wenig den Podcast hören, das ist uns bewusst. Aber umso schöner, umso wichtiger, umso toller wäre es, wenn ihr auf YouTube geht, dort in die Review reingeht, in die Kommentare und die Parole schreibt. Und die Parole, es tut mir leid, ich darf sie sagen, also darf ich auch parteiisch sein. Nieder mit den Death Riders. Damit zeigt ihr uns nämlich, dass ihr bis hierhin wirklich gehört habt und dass ihr dieses Gequatsche von uns bis hierhin ertragen habt. Das wäre super toll, weil wir schauen wirklich rein, wer was schreibt und wie viel
und ich Leute glaub, das geschrieben haben. Ich glaube gar nicht, dass so wenig Leute das hören, weil durchaus, glaube ich, das Interesse an AEW ja im Vergleich zu vor ein paar Monaten doch wieder stärker wird, habe ich das Gefühl.
Glaube ich auch, aber ich finde Dynasty fühlte sich an wie so Pay-Per-View, der so zwischengeschoben ist, weil einfach sehr wenig Zeit ist und deswegen der Aufbau war halt, es war wenig Zeit da, um das richtig aufzubauen, sagen wir mal so.
Aber dann darfst du doch diesmal den Bananenvortritt haben und bin ich jetzt sehr gespannt, wie du sozusagen, ja, wie da deine Wertung ausschaut und wie sehr oder wie viele Minusbananen hier der Main Event bei dir auslässt. Boah,
ich werde heute so böse sein, ey. Unsere Bananenwertung von 1 bis 8. 8 ist fantastisch. Ospreay und Kevin Knight Opener war super. Hurt Syndicate war auch absolut okay, das Match, oder hat Spaß gemacht. War auch kurz. Money gegen Julia Hart fand ich richtig stark. Death Riders gegen Rated FDA hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Tony Storm, Megan Bain war voll okay, auch wenn ich ein bisschen gemeckert habe. Kyle Fletcher, Busco habe ich gemeckert, aber ich muss ja bewerten, was ich gesehen habe. Das, was ich gesehen habe, hat Spaß gemacht. Das hat gepasst. Bandido, Jericho sah halt richtig gut aus und das ist ein Match gewesen von Jericho, was mir Spaß gemacht hat. Adam Cole, Daniel Garcia gingen mir emotional auf den Keks, weil einfach dieses Babyface ins Gesicht drücken ist mir too much. Aber Match war absolut okay. Three-Way-Match, Omega, Ricochet, Speedball, fantastisch, absolut fantastisch. Somit gab es keinen Downer auf der Card. Und dann kam der Main Event. Und das ist für mich ein absoluter Mega-Downer gewesen, weil einfach emotional und ich habe einfach so einen Hals mittlerweile. Ich hab keine Geduld mehr. So, ohne Main Event würde ich auf jeden Fall sagen, ey, auch weil die Crowd gut war und da gibt's mal einen halben Punkt drauf, wäre ich so bei 6,5 bis 7, weil es war absolut ein starkes Programm. AEW hat man wieder abgeliefert. Aber da kam der Main Event und ich ziehe richtig, richtig knackig ab. Das ist für mich dann nur noch 5,5 oder vielleicht sogar nur 5, weil das Ding ging eine halbe Stunde in der Main Event und es ist der Haupttitel Und Herrgott nochmal, ich habe keinen Bock mehr darauf. Deswegen, ich lande bei richtig fiesen 5. Eigentlich sind es 5,5, aber es, ich muss es abziehen. Ich bin subjektiv. Und du darfst das wiederum draufpacken.
Ja, also ich bin tatsächlich höher als du, weil ich habe mir das Ding halt wirklich angeguckt und habe mir gedacht, also, und ich habe den Main Event nicht so negativ empfunden wie du. Und es war das vom, abgesehen jetzt vom Finish, wo ich aber auch eher gespannt bin, wo es hingeht, als gefrustet, dass es so war, wie es ist. Und das Match selber fand ich eigentlich gut, bis eigentlich ziemlich gut. Und ansonsten war das echt was, wo ich mir, weil beim letzten Mal hatten wir halt zumindest dieses Outrunners-Match drin, aber da hat man halt auch 3 absolute Banger und noch, ich glaube, 2 richtig, richtig, richtig gute Matches ebenfalls. Ich glaube, zuletzt habe ich sogar, ich glaube, ich bin sogar auf 7,5 raufgegangen beim letzten Mal bei Revolution. Und obwohl jetzt hier, sage ich mal, also die Highlights waren nicht solche Highlights wie bei Revolution. Da würde ich halt mit Kenny Omega, Mike Bailey, Ricochet und vielleicht auch mit Kyle Fletcher, Mark Briscoe, was die Matchqualität angeht, mitgehen. Aber ich sag mal, der Durchschnitt der anderen Matches war für mich auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar höher, weil da war echt nichts dabei, was schlecht war.
Ja.
Das meiste war gut und ein paar Dinge, wo ich vorher nicht damit gerechnet habe, waren sogar sehr gut. Also Mercedes Moné, Julia Hart zum Beispiel, dachte ich mir, die werden das schon okay machen, aber die haben das richtig gut gemacht. Auch Megan Bain, Toni Storm haben das sehr gut gemacht. Von daher, wenn ich jetzt hier die Matchqualität bewerte und ja, bei der Storyline, sage ich mal, eher offen bin als genervt, würde ich dem Ding 6,5 geben.
Kann ich auch mitleben.
Ja. Aber es war lang.
Schauen, wo der Weg
ist. Also wer sich das Ding wirklich anguckt, nehmt euch mal, wenn ihr die Pre-Show, also die Zero Hour wegmacht. Ja, also gute 4 Stunden 15. Und es ist ja bei AEW, ist es nicht so wie bei einem WWE Paper, wo ich sagen kann, naja, dann spule ich halt hier 17 Video Packages und komische Interviewsegmente weg. Also ich glaube selbst, wenn ich, es gab ein paar so Kurzvideos zur Erklärung. Und ich glaube, selbst wenn ich die und alle Entrances wegskippe, also ich glaube, viel unter 3,5 Stunden komme ich wahrscheinlich nicht. Das heißt, die Zeit muss man sich nehmen. Aber ja, beim Großteil der Matches, also wie gesagt, beim Main Event sind wir auch sehr gespannt. Also was hast du gesagt? Weg, tot den Death Riders, weg mit den Death Riders.
Wie war die Parole?
Nieder mit den Death Riders. Nieder mit den Death Riders. Genau, also sagt uns auch vor allem, also mich würde es interessieren, einerseits würde euch die Show an sich gefallen. Und wie seht ihr aktuell die Main-Event-Szene um John Moxley und die Death Riders? Ich sehe es eher, also ich sehe, sage ich mal, eher der Zukunft gespannt entgegen. Wiewohl es mich natürlich auch nervt, dass man halt hier immer sehr, sehr ähnliche, wie gesagt, ja, ein bisschen House of Torture-Geschichten bekommen. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin durchaus gespannt, wie es hier auch in den nächsten Wochen weitergeht und ich hoffe, ja, dass ich da nicht zu sehr enttäuscht werde, so wie es da, wie du es jetzt schon bist.
Ich hoffe es ja auch, aber,
ja. Nein, also ich glaube mal, ich freue mich auch vor allem auf die Owen Hart Turniermatches. Also da gehe ich davon aus, dass wir noch ein paar sehr gute Sachen sehen werden. Also nicht zuletzt wahrscheinlich auch der Cash da gegen Brody King demnächst. Und ja, mal sehen, wo sie uns da noch so emotional mit hinnehmen, die Herrschaften von AEW in nächster Zeit.
Ach, das wird schon. ich denke positiv. Dynamite macht ja auch richtig Bock. Collision macht richtig Bock. Man macht sehr viel richtig. Ich gebe zu, am spannendsten finde ich aktuell die Geschichte von Hurt Syndicate und JF, als auch der kleine Satz hat mir schon gereicht, Hangman und Swerve. Ich will wissen, wie das da inhaltlich weitergeht. Ich habe Bock. Auch wenn der Main Event nicht meins war. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist auch mein Schlusswort dieses Mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, dann lasse ich das so stehen. Ich bin ja in der Hinsicht, ich sag sehr gerne, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber das möchte ich in dem Fall natürlich nicht sagen. Nein, ich bin guter Dinge. Also schauen wir mal, wo wir im, was haben wir zum nächsten, Double or Nothing, 25. Mai. Ich schätze mal so. Dieser Tage herum, wieder ein Sonntags-Pay-Per-View. Aber da muss man halt durch. Was soll's?
Ja, ich weiß nicht, ich trinke keinen Alkohol. Aber ich glaube, wenn Moxley den Titel verliert, ich glaube, da brauche ich mir einen Drink rein. Das war wirklich so. Komm, Deckel drauf. Ich vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare die Parole. Schreibt gerne, wie ihr den Pay-Per-View fandet. Und schreibt gerne, dass ihr auf Markus' Seite seid. Dann glaube ich wieder an das Gute.
Also, sehr gut. Mach's gut. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.